Wow.
Komm. Fabian hat uns das geschickt. Der zweite Fabian.
Nicht schlecht. Klingt, ist ein bisschen so eine 70er, 80er Jahre US-Serie und zwei Typen in einem Auto,
ja,
die Kriminalfälle lösen.
Genau. Ein
bisschen in so Dukes of Hazzard mäßig.
Dukes of Hazzard habe ich auch gerade gedacht. Irgendwie so, oder Cold Seavers oder so. Aber es passt ja zu uns, weil wir sind ja eure drei Rowdies, die jede Woche neue Abenteuer für euch erleben.
Nur nicht diese Woche halt.
Jochen Dominikus, Etienne Gade, gemeinsam sind wir Podcast ohne richtigen Namen.
Wo soll ich das Intro nochmal?
Nein.
Wir haben echt eine Menge gekriegt, muss man sagen.
Wir haben eine Menge gekriegt. Es ist generell ein heißes Thema. Ich habe eben gerade noch gesagt, gefühlt gibt es auch schon eine Gruppe der Leuten, die natürlich sich dafür aussprechen, dass das alte Intro bitte bleibt.
Wir könnten die beste die verbrieft beste Musik der Welt haben vom besten Komponisten der Welt mit dem besten Voiceover der Welt und es gäbe Leute, massig Leute, die sagen, das alte Intro gefällt mir besser.
Absolut. aber wir ziehen das jetzt erstmal durch mit den neuen Intros und dann gucken wir mal, wo wir am Ende hängen bleiben. Tut ja keinem weh. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Kurz Porn. Das haben wir damals gedacht, weil wir gedacht haben, wenn man Porn in die Suchmaschine eingibt, das findet man 100% nicht uns.
Mhm.
Und selbst wenn man Porn-Podcast eingibt, findet man auch nicht uns.
Ja. War gar nicht so clever eigentlich, ne?
Nee, gar nicht mal so schlau, wie wir gedacht haben.
Wir hatten ja Podcast ohne Namen, was jetzt auch nicht schlechter war als Podcast ohne richtigen Namen. Was die Probleme nicht gehabt hätte, die Kürzel zu verwenden, das nicht irgendwie automatisch ausgeblendet wird bei jeder Apple-Suche oder so.
Also wenn man so...
Und keiner traut sich das zu promoten, wenn wir irgendeinen Key kriegen oder so, dann musst du eingeben Namen oder sowas, weil keiner will, dass du Porn eingibst. Aus Marketing-Sicht nicht die schlauste Entscheidung.
War nicht clever, nee.
Ja, und clever war ja auch nicht unser Cover, aber wir haben es immer noch. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es ganz viele Leute, die das unbedingt beibehalten wollen. Die sagen, das ist wirklich schön.
Aber ist das nicht eigentlich die wahre Kunst, wenn man sozusagen marketingtechnisch alles falsch macht und trotzdem der geilste Podcast ist? Ist das nicht eigentlich die hohe Kunst? Ich meine, geiles Cover, ein geiler Name, geiles Intro, das hat doch jeder.
Mhm. Ja.
Oder?
Absolut, ich bin voll bei dir. Ich
finde, Leute kommen für den geilsten Podcast, halten nur wenige.
Genau. Die Leute kommen doch zu uns, weil sie unsere Imperfektion mögen. Da können sie sich mit identifizieren, denn unsere Hörer und Hörerinnen sind auch alle ein bisschen scheiße. Weil das war auch wieder marketingtechnisch nicht gut. Leute, ich komme direkt rein, denn Gadget-Ede hat wieder zugeschlagen. Diesmal ein Produkt, was nicht so teuer ist. Tatsächlich.
Das heißt nicht so teuer.
Ja,
Moment, Jochen, Verhältnis denn nicht so teuer? Also 80 Euro für ein Stück Fleisch oder?
Ja, das Ding ist natürlich, die Frage ist ja immer, der Preis alleine sagt ja noch nichts, wenn man nicht weiß, wofür. Wenn ich jetzt sage 15 Euro und es war eine Briefmarke, dann würde man ja sagen, okay, ganz schön teure Briefmarke. Aber ich sag mal so, in Form eines Rätsels sage ich euch, ihr müsst erraten, was es ist. Ich sag euch den Preis und von da an müsst ihr selber drauf kommen, was es ist. Kleines Anfangsrätsel. Gleichen Regeln gelten wie beim Rätsel. Also, der Preis war 9,88 Euro.
Ist es etwas mit einem Stecker dran?
Nein.
Ist es ein Nasenhaartrimmer?
Nein, aber es geht in die richtige Richtung.
Es ist etwas Technisches.
Definiere technisch.
Naja, ein Elektrogerät.
Nein.
Aber ein Nasenhaartrimmer ist ein Elektrogerät.
Ja, aber ein Nasenhaartrimmer ist auch nicht richtig.
Wo du sagst, es geht in die richtige Richtung. Ist es irgendwas, was mit Körperpflege oder Hygiene zu tun hat?
Ja.
Ist es ein Stück Seife?
Du bist auch nicht dran.
Ach, ich bin gar nicht dran. Entschuldigung, Georg. Sag mal, frag mal, ob es Seife ist.
Nein.
Welcher von euren Hunden krölt
da? Das ist Carlo. Sorry. Wir haben draußen
ein Stück Fisch jetzt oder irgendwas, Mann. Denn das triggert mich. Carlo, ey! Guck mal, die scheiß Schnauze halten, der Drecks... hi, Carlo.
Ist es ein mechanisches Gerät?
Was meinst du damit?
Naja, irgendwas, was man benutzen kann in irgendeiner Art und Weise. Eine Zange, eine Schere, Messer, Gabel.
Ja, also man kann es benutzen, ja.
Ja, also es könnte ja auch irgendwie ein Stück Seife sein, wie gesagt.
Aber ein Stück Seife kannst du auch benutzen.
Ja, deswegen sagte ich ja etwas Mechanisches.
Ja, aber ich weiß halt nicht, was du damit meinst.
Das sagte ich doch auch. Sowas wie eine Schere, eine Zange.
Ja, aber ich sehe die Gemeinsamkeit.
Meinst du Mechanik? Weißt du, was Mechanik ist?
Nein.
Okay. Wie erklärt man Mechanik, Georg?
Also es ist, wenn ich gleich löse, was es ist, dann werdet ihr feststellen, ich gebe mal ein Beispiel. Ist ein Schraubenzieher Mechanik?
Ich würde sagen, im Zweifelsfall ja.
Okay, dann sage ich im Zweifelsfall ja.
Eine Feile?
Nein.
Ah, du hast dir ein Werkzeug gekauft. Jetzt überlegt er.
Ich habe ja schon bestätigt, dass es für die Körperpflege ist.
Achso, das habe ich jetzt gerade, der Hund war so laut.
Ja, ärgerlich.
Ja, okay. Dann ist es wahrscheinlich kein Werkzeug.
Oder eine Drahtbürste. Und keine Pfeile.
Also nein, du kriegst jetzt ein Nein auch einfach als Strafe, weil du nicht zugehört hast, Georg.
Die Frage ist jetzt, ob das irgendwas...
9 Euro. Was habe ich gesagt? 88.
Ist es etwas, was, sagen wir mal, mehr als die Hälfte der Bevölkerung besitzt?
Nein.
Okay.
Okay.
Ist schon Special Interest.
Okay, ist es etwas für den Kopf? Also für oben, also über Hals?
Ja.
Okay, ist es etwas für die Ohren?
Ja.
Es ist ein Ohrentrimmer? Also so ein Ohrhaarschneider?
Nein.
What? Was ist denn für die Ohren? Ach Gott, Georg. Ein
Ohrenspülungsgerät.
Ich lasse das gelten. Es ist der Ohrenschmalzentferner Q-Grip.
Ah, wow. Den dreht man so rein und zieht
die... Der Upgraded Spiral-Tupfer Ohrenschmalzentferner-Kit mit 16 Ersatzköpfen, sichere Ohrenschmalzentfernung, der Ear-Cleaner. Ich lese mal hier ein bisschen vor, was mir hier versprochen wurde. Diese Ohrenreiniger-Tipps sind aus Silikon, entworfen mit 2,5 cm pro Spirale elastischem Material, lang genug, um Ohrenschmalz zu entfernen, sicherer und effizienter als andere Tupfer. Unser intelligenter Ohrreiniger ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine gesündere Art, ihre Ohren für ihre Familie zu reinigen.
Für ihre Familie.
Was steht da wirklich? Warum sollte ich denn meine Ohren für meine Familie reinigen?
Nur für deine Familie, nicht immer für dich oder für andere.
Können wir mal bitte langsam anfangen jetzt, Etienne?
Wann? Also, es ist ein, ja, wie soll ich sagen, stellt euch quasi einen Stift vor, am dessen Ende ist ein spiralförmiger Gummiaufsatz.
Korkenzieher,
quasi. Wie ein Korkenzieher, so ähnlich. Aber nur aus so einem Silikon, also so weichem Gummi, würde ich es
schon nennen. Klar, dass wir kein Metall ins Ohr schrauben.
Ja, und jedenfalls, die Idee, so sieht es auf den Videos aus, übrigens 7421 Bewertungen und 4,25 Sterne oder 4,5 Sterne, also gute Bewertung. Ich habe mir Rezensionen durchgelesen. Und die Idee ist es also, dass du dir diesen Korkenzieher ins Ohr drehst und dadurch, und dann wie so eine Drill, wie so ein Bohrer, der Schmalz sich da drum sammelt und dann ziehst du es raus. Also so, dass du den Schmalz nicht weiter reinsteckst, wie mit einem Q-Tip oder so, sondern den rausdrillst sozusagen. So die Theorie, so die Videos, so die Rezension. So. Habe ich natürlich ausprobiert, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe Ohrenschmalz. Tatsächlich habe ich gar nicht so viel Ohrenschmalz, aber es fühlt sich manchmal so an. Und dann, gerade wenn man lange, ihr kennt das auch, wenn man lange Kopfhörer aufhat oder so, dann hat man irgendwie, manchmal juckt es dann da oder irgendwie hat man das Gefühl, man müsste da mal so reinpopeln oder mal gucken, was da ist so. Und dann habe ich mir das Ding gekauft und das funktioniert halt überhaupt nicht. Also halt gar nicht. Ich habe das Ding in mein Ohr reingedreht, bis wirklich ich hatte ein Stück Gehirn am Ende drauf und nicht ein bisschen Ohrenschmalz. Nichts dergleichen.
Moment, 7200 Lügen. Wenn du keinen Ohrenschmalz hast, dann kann er ja auch kein Ohrenschmalz dran kleben.
Richtig. Und deshalb wir haben hier so einen Obdachlosen, der sitzt hier immer vorm Edeka. Und ich habe jetzt gefragt, ob ich da für 5 Euro mal in seinem Ohr ein bisschen rumstochern kann. Ich einfach mal wissen will, ob das Ding, ob es an meinen Ohren liegt oder ob da was zu holen ist. Weil ich kann ja, du hast vollkommen recht, Georg, ich kann nicht hundertprozentig bestätigen, ob das Ding funktioniert oder nicht, weil ich halt einfach wunderschön saubere Ohren habe.
Ja, was hat er gesagt?
Das war ein Scherz, ich habe nicht wirklich den Obdachlosen gefragt.
Ja. Aber jetzt bin ich hier gespannt, ob sich die HNO-Ärzte bei uns melden, um uns mitzuteilen, dass sich irgendetwas ins Ohr zu stecken irgendwie dazu führt, dass man Ohrenherpes bekommt und einem das Ohr abfault oder explodiert. Und das ist ja immer so, wenn man irgendetwas macht und dann, ja, das ist ganz gefährlich, ganz gefährlich. Das habe ich neulich gehört, dass Nasenhaare zupfend tödlich sein kann.
Das ist genau,
wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert?
Ja, das ist halt genau das, wenn du einen Arzt fragst, sagt er immer, es ist alles Quatsch. Alles ist Quatsch. Ich habe zum Beispiel noch eine weitere Problemzone, die ich jetzt gerade bei mir angehe, ist, ich habe festgestellt, dass ihr kennt das sicherlich schon seit Jahren, aber die Haut wird älter. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich langsam merke, ich muss mal was für die Haut machen. Und habe mir jetzt Pflegeprodukte für alternde Haut. Ich sag euch mal, was ich mir gekauft habe. Ich sag nicht die Marken, aber ich sag nur, was ich gekauft habe. Also die Midlife-Crisis hittet gerade richtig. Also ich habe gekauft für morgens ein so ein Hydro-Aufwachgel, das die Haut aufweckt. Ich hab
Moment mal, morgens, da steht da bestimmt eine Uhrzeit drauf, bis wann morgens ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht bei dir.
Nee, das kenne auch das Problem, wenn meine Haut nicht aufwacht, wenn ich aufstehe.
Da steht keine Uhrzeit.
Aber die Haut morgens ist
müde nach dem Aufwachen.
Ist aber nicht 14 Uhr.
Ich bin ja noch gar nicht fertig. Okay. Macht euch nur lustig über meine kranke Haut. So, dann habe ich zum Einschlafen, gibt es eine andere Creme. Das ist eine Nachtcreme, die über die Nacht die Haut auch mit Feuchtigkeit versorgt. Dann ein Peeling-Schaum, mit dem ich jetzt also kleine Mitesserchen und Dreck aus den Poren spüle. Das mache ich dann jeden Abend, bevor ich die Nachtcreme drauf mache. Und dann habe ich eine Gesichtsmaske bestellt mit so Kohlemaske oder so, die Poren verschließt auch. Aber das ist nur was für einmal die Woche. So diese vier Produkte habe ich jetzt bestellt. Ihr werdet dann natürlich das Ergebnis, sobald die kommen, ich hoffe, sie kommen heute noch an, dass ich heute schon loslegen kann, sodass wir im nächsten Podcast, wenn ich dann eine Woche lang diese Pflegeprodukte applied habe, wie man so schön sagt, dann werdet ihr sehen, unglaublich. Für mich ist es eine Alternative zum Sport und zur Ernährung. Es gibt Leute, die stehen früh auf, führen ein gesundes Leben, machen Sport. Ich habe mir überlegt, ich behalte meinen Lebensstil komplett bei mit ungesunder Ernährung und beschissenen Arbeitsrhythmus und Stresslevel und kaufe mir teure Pflegeprodukte.
Ja. Und was meinst du, woher der Markt kommt?
In der Tat, ihr glaubt nicht. Ich habe danach gegoogelt und geguckt, was es da alles gibt. Ich habe Cremes gefunden für Männer, weiß ich nicht, irgendwelche Feuchtigkeitscremes, da hat ein Döschen 80 Euro gekostet.
Hast du das bei,
ist besonders feucht?
Hast du das bei QVC bestellt und im Telefon?
Bei Ricarda M habe ich.
Das ist ja so, wenn man beim Seppen hängen bleibt, dann ist man in Gefahr.
Ja, noch ich hätte gerne ein extrem feuchtes Döschen.
Ja, das macht dann 80 Euro.
Gut, prima.
Ja, ihr lacht noch, aber wenn ich nächste Woche hier sitze, ich will so Rich Skin. Kennt ihr das nicht, dass so Reiche haben so reiche Haut? So reichen Haut, da siehst du einfach, die sehen einfach anders aus als Arme.
Aber nicht mehr mit über 50. Also du bist ja nicht über 50, aber nicht mehr mit über 50.
Hast du nicht Elon Musk gesehen bei der Met Gala?
Ja, aber der ist doch auch operiert. Der sieht künstlich gestrafft. Das ist
der nächste Strip.
Der sieht doch künstlich gestrafft aus. Das sieht immer total kacke aus.
Ja, der hat sicherlich, okay, vielleicht ist Elon Musk ein falsches Beispiel, aber es gibt so diese ganzen Hollywood-Schauspieler, die haben so richtig goldene Haut mit kleinen Poren und alles ist perfekt und so. Und ich halte das für erstrebenswert. Das ist mein Schönheitsideal.
Ist das etwas, was du dir selber verordnet hast oder war da deine Frau? Also,
Frau stand neben mir, hat gesagt, dann müsstest du mal was tun. Nee, ne?
Moment, bist du denn von einem Pflegeprodukt jetzt umgestiegen, also von gar keinem auf direkt drei auf einmal oder vier? Oder hast du vorher schon so normale Gesichtscreme gehabt und vielleicht irgendeine Pflege oder so?
Nee, keine Pflege. Das Einzige, was ich mache, ist morgens nach dem Duschen sozusagen mich mit einer normalen Nivea-Creme das Gesicht eincremen. Das habe ich jahrelang gemacht.
Ja.
Und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch gedacht, das müsste sich doch irgendwann mal rentieren, dass ich das mache. Mhm. Aber ich habe so richtige Altersflecken gekriegt. Altersflecken, die auch die Haare gehen zurück. Ich meine, da bin ich bei euch natürlich an der falschen Stelle um Mitleid. Aber
das stimmt,
es ist so ein bisschen, wenn ich Jochen angucke oder wenn ich Georg angucke, ist es wie so Foreshadowing. So die nächsten zwei Stufen, die auf mich warten.
Aber jetzt guck doch mal meine Haut an. Ich komme mir ein bisschen näher, wir können es mit Kamera sehen. Guck mal.
Ja.
Ich nehme gar nichts. Ja, jetzt sagst du, deshalb sieht man ja auch, aber ich nehme, seitdem ich auf der Welt bin, nehme ich morgens keine Creme, ich nehme nur, ich dusche und das war's. Ich nehme kein Deo, ich nehme keine Creme.
Du nimmst
Creme.
Kein Deo?
Nee,
Deo?
Nein, auch nicht.
Dein Ernst?
Ich glaube du ja, der Körper wird abhängig davon. Ach komm,
oder bist du Alice Schwarzer oder was? Das ist doch richtig eklig. Was bist du
denn jetzt so eklig? Hippie? Ich finde das eklig, das Zeug.
Du findest Deo, der Rest der Welt findet Leute ohne Deo eklig.
Ja, aber ich rieche auch nicht. Ich
finde Klopapier eklig.
Noch nie jemand hat zu mir gesagt, dass ich nach Schweiß stinke. Und ich vermute, das liegt daran, weil ich noch nie Deo genommen habe. Ich vermute, Verschwörungsmythos, dass das alles abhängig gemacht wird. Die ganzen Menschen werden von der Schönheitsindustrie abhängig gemacht.
Von der Deo-Industrie.
Wenn du einmal Deo nimmst, dann bist du abhängig.
Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass Gestank Einbildung ist.
Aber okay, kann man sich selber eigentlich riechen? Also merkt man selber, ob man selber stinkt? Ja. Nee, ne?
Geht das? Hast du schon mal an deiner Achsel eine Prise genommen?
Ja, deshalb muss ich sagen, da braucht kein Deo hin. Ja,
vielleicht ist auch einfach deine Nase am Arsch. Du hast noch nie, das hätte ich jetzt echt
ohne
nicht
Quatsch, gedacht. Ohne Quatsch, ich nehme nie Deo. Ich finde das auch eklig. Also wenn mal irgendwann...
Ich finde es eklig. Die Vorstellung, ohne Deo aus dem Haus zu gehen, da läuft mir ein kalter Schauder den Rücken runter. Schauer. Schauder?
Schauer.
Was ist denn dann Schauder?
Schauder, also so Schaudern ist ja halt Erschaudern. Also ein Verb eigentlich.
Ist das nicht das gleiche wie Schauer?
Nee.
Schauer ist doch beim Regen. Regenschauer.
Ja, da läuft mir ein Schauer den Rücken runter. Schaudern
okay, ist ein mir Verb. Mir läuft ein Schauer den Rücken runter, aber ich schaudere, wenn ich an rausgehen ohne Deo denke.
Ja.
Wäre das richtig?
Ja, das geht.
Unverständlich.
Ich möchte nochmal zu dem Ohr zurück.
Ja.
Ganz kurz. Bist du denn tief genug drin gewesen? Also man könnte ja auch eine Verlängerung machen oder ist das automatisch so, dass man nur bis dahin rein darf und dann, wenn da nichts ist, dann ist auch nichts.
Also ich sag mal so, ich bin so tief rein, dass es irgendwann gepiekst hat und okay. Wirklich wehgetan hat. Ich schätze, das war das Trommelfell, ich weiß es nicht. Aber ich war halt so enttäuscht, weil ich hatte mich schon richtig gefreut, so wie so ein Goldgräber, dass ich da so richtige Brocken da raushole und endlich gut höre, weil ich das Gefühl habe, dass ich auch langsam schwerhörig werde.
Geht das eigentlich auch für die Nase? Hast du mal
was?
Kann man das in die Nase drehen auch?
Du kannst es wahrscheinlich auch in deine Eichel drehen und gucken, was rauskommt. Die Frage ist, ob das so gesund ist, Jochen. Ich habe es nur dafür benutzt, wofür ich es auch bestellt habe. Für weitere Experimente war noch nicht die Zeit.
Übrigens habe ich mal gehört, dass die Ohren sich selber reinigen angeblich durch die Bewegung, die Ohrenbewegung und dann kommt der ganze Knast dann irgendwann raus.
Ja, das ist genau das, wo ich eben noch sagen wollte, was auch Georg gemeint hat, ne, dass die Ärzte einem immer davon abraten. Ich habe das irgendwie im Stream erzählt, dass ich mir Pflegeprodukte gekauft habe. Und dann haben natürlich alle im Chat gleich gesagt, oh Gott, bloß nicht, das macht alles noch viel schlimmer. Und da war ich schon wieder so verunsichert. So, genau wie du, der sagt, wenn man Deo benutzt, das sind so Urban Legends, wenn man Deo benutzt, dann aber fängt komm, man an ey, zu
das
stinken.
Das sagt doch normalerweise nur der kauzige Typ im Wohnwagen im Wald, oder?
Das ist jetzt auch nicht so weit weg ist vom Jochen.
Also, der Sandalen mit Tennissocken trägt. Und er, hör mal, also, ne, die Deo-Industrie, ne? Ja. Seit 45 Jahren kriegen die keinen Cent von mir. Keinen Cent kriegen die von mir. Weil, weißt du, von Deo bekommst du nämlich Schuppen, und zwar am Sack. Ja, ihr lacht, ne? Ihr lacht. Wisst ihr, was ich gespart hab?
Ja, genau. Dann kommt immer das Sparding. Ja, wenn ich will, kannst du, dann wird dir ausgerechnet, ein Deo kostet 4 €, hält 2 Wochen, also musst du irgendwie 8 € im Monat, das auf ein Leben gerechnet, ist hier dieses Wohnmobil, plus ich stink nicht unter den Achseln. Und genauso ist es auch mit der Creme, du sagst so, ich habe mir Pflegeprodukte gekauft irgendwie und dann das erste ist immer so, das macht die Haut richtig kaputt. Und jetzt habe ich einfach Schiss, dass ich hier für 50 € Pflegeprodukte bestellt habe und nicht, also dass es dann noch schlimmer wird. Wisst ihr, aber ich probier's, I try, so you don't have to. Das ist mein neuer Slogan für diese ganzen Gadgets. Ich probier's einfach aus und dann sehen wir mal. Ich berichte nächste Woche.
Mich würde wirklich mal interessieren, bei wie vielen Produkten in so einem Blindtest nachweisbar wäre, dass die was bringen. Jetzt mal, wenn man, also vorausgesetzt, dass man nicht irgendwelche medizinischen Besonderheiten hat, ja irgendwie, keine Ahnung, besonders trockene Haut oder Akne oder Pickel, gegen die man eine Creme nimmt oder so, sondern einfach nur für so normalsterbliche Menschen. Welche Produkte gibt es, die nachweislich einen Nutzen hat, weil du könntest dir ja vermutlich, wie du selber gesagt hast, für hunderte Euro verschiedene Beauty, also wirklich verschiedene, nicht dasselbe, also nicht Feuchtigkeitscreme A, Feuchtigkeitscreme B, sondern eine Morgencreme, eine Abendcreme und vielleicht noch irgendwie Gesichtsmasken und so weiter und so fort. Du könntest ja vermutlich 10, 15 verschiedene Dinge, wenn nicht mehr, allein für dein Gesicht anwenden. Und das würde mich mal interessieren, ob jemand, und ich meine nicht jemand, der behauptet, dass es bei ihm tausendmal besser ist, weil das tun viele. Gerade wenn sie Geld für irgendwas aufgeben, glauben sie bei allen möglichen, dass es was bringt. Sondern bei wie vielen Dingen wirklich nachweisbar ist. Ich würde mal sagen, bei Feuchtigkeitscreme, das klingt nach einem der wenigen Sachen, wo es vermutlich nachweislich was, zumindest mal verändert.
Also das Ding ist halt, dass diese Pflegeindustrie oder wie man das nennen mag, ja, die ist ja unfassbar. Also natürlich, Frauen wissen das, da die haben ja meistens irgendwie den Badezimmerschrank voll. Also zumindest bei meiner Frau ist das so, die hat, glaube ich, 3 Fächer im Schrank voll mit irgendwelchen Pflegeprodukten. Ich rede nicht von Make-up oder so, sondern wirklich nur irgendwelche Hautcremes für jede Körperstelle gibt's verschiedene. Und ich sag mal, was jetzt hier alles, ich sag nicht die Marken, ich sag nur, was da alles drinne ist. Es klingt auf jeden Fall so, als ob das ist wahrscheinlich wie bei Homöopathie, aber es muss einfach irgendwie funktionieren, weil da so viele wahnsinnige Sachen drinne sind. Warte mal, hier haben wir sanft einfach massieren, speziell, ne? Weil da waren auch so Sachen wie Aloe Vera, Kohle.
Wo man auch gar nicht weiß, was ist das eigentlich?
Genau, hier zum Beispiel Hyaluronsäure. Das ist in der Nachtcreme drin. Da habe ich bei verschiedenen Cremes gesehen. Hyaluronsäure, Bio-Anti-Aging und Antifalten, COQ10, AHA und Glykolsäure, Aloe Vera und Hyaluron. Das ist da alles
denn haben? Das ist also Säure, das ist immer so ein bisschen 50-50. Ätzt einem das dann irgendwie die Wimpern weg oder ist das irgendwie voll gut?
Also ich werde es ausprobieren. Ich glaube, dieses Hyaluron hat der Körper eh selber, aber je älter du wirst, desto weniger wird er nachproduziert und dann schieben die meistens dann von außen nach.
Hier, die Feuchtigkeitscreme hat Guarana.
Ist das nicht diese Pelikan-Schiss oder
Guano.
Pinguin-Kacke?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich glaube.
Pelikan-Scheiße. Ja, aber stell dir mal vor, irgendeiner hat rausgefunden, wenn man sich Pelikan-Scheiße auf die Haut reibt, dann wird die Haut einfach wieder wie so ein Babypopo, so ein richtig jung.
Ja, aber weißt du, es muss doch irgendwo Leute geben, die diese ganze Kacke ausprobieren.
Ja. Ja.
Kennt ihr diesen Kopi-Luwak? Sagt euch das was?
Nee. Mm-mm.
Das ist so eine Katze. Also so ein Meerschweinchen-Katzenvieh irgendwo, was am Arsch der Heide wohnt, ja? Und wenn dieses Tier Kaffeebohnen frisst, dann schmeckt der Kaffee danach besser. Weißt du, wie lange, was hast du für einen Aussortierungsprozess, bis du auf die Idee gekommen bist?
Ja, die kacken.
Was ist da vorher alles passiert?
Die kacken die Köttel wieder aus und dieser Kaffee wird dann hochpreisig verkauft, ne?
Ja. Aber das denke ich mir sowieso bei Rezepten oder so, bei Kochen, ne? Also klar, so ein Stück Fleisch auf den Grill legen, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, dass das mal irgendein Neandertaler mal ausprobiert hat. Aber
das war auch eine richtig clevere Idee, ne?
Ja, also
eine
natürlich.
Richtig gute Idee der Menschen.
Auf jeden Fall. Weil er wahrscheinlich einfach gedacht hat, oh, ist kalt, dann mache ich es mal warm oder so. Aber es gibt ja wirklich Rezepte, wo ich dann denke, ja, weiß ich nicht, wo du irgendeine Miesmuschel aus 3000 Meter Ozeantiefe und die musst du zusammenbringen mit, was weiß ich, einem besonderen Gewürz und das musst du 2 Stunden lang in den Ofen und wenn du das dann aufschneidest, das, was da rausquillt, machst du in den Mixer und dann hast du Mayonnaise oder irgendwie sowas. Wo ich mir auch denke, wie dieser Schritt, ich verstehe es nicht, ich hänge schon in Rollenspielen an irgendwelchen simplen Quests, an irgendwelchen Questlines. Wer hat Rezepte erfunden? Wer hat zum ersten Mal rausgefunden, wie man Mayonnaise herstellt?
Ja, da ist Ei drin, Knoblauch.
Knoblauch in Mayonnaise?
Ja. Senf ist da. Salf. Salf.
Salz.
Salz.
Da ist Salz das, drin, das hätte ich nicht gedacht.
Salz. Ja. Warte mal, Ei, gelb, glaube ich nur, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Es gibt auch Mayonnaise ohne Ei, aber.
Ich weiß nur, dass da Senf reinkommt, was mich
empfiehlt. Und dann ist das Quark?
Nee.
Was denn? Quark. Joghurt?
Nee.
Warte mal, Mayonnaise. Ja.
Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gedacht, es kommt irgendwie.
Aber das ist doch, die Flüssigkeit, das ist doch, muss doch Joghurt oder Quark sein, oder nicht?
Ich weiß es nicht. Auch, ja, ist auch ja, egal.
Fakt Salz, ist auf jeden Knoblauch, Fall, Ei und dann
verrühren. Wer kommt da drauf? Wer
probiert so Knoblauch? Normaler Mayo ist doch kein Knoblauch drin.
Ja, wahrscheinlich.
Aioli ist Knoblauch drin.
Ach ja, stimmt.
Oder noch Aioli. Ein Beispiel.
Ja, stimmt.
Wusstet ihr, dass man Sahne schlagen kann? So lange.
Ja.
Dass sie nicht mehr aus dem Topf rausfällt.
Bis sie steht, ja.
Das macht man immer bei Sahne, aber dass man das bei Eiweiß auch kann.
Ja, aber wer?
Du meinst nicht, wenn es mit dem Gelb zusammen ist. Also
irgendeiner muss dann ja hingegangen sein und hat so lange gerührt. So lange gerührt, bis das passiert ist. Der wusste das ja vorher. Ja,
und vorher hat er das schon mit Wasser probiert
weißt
und
du,
mit
Milch. Weißt du, warum das so ist? Ich sag euch, warum das so ist. Weil die Leute kein Netflix hatten.
Ja, das ist so.
Den war halt ficken langweilig. Ja. Die wussten ja, also hier rumvögeln macht Spaß, aber da hast du ja auch nicht immer irgendwie ne Lust, Zeit, Wille für und dann essen.
Ja, und dann gibt es wahrscheinlich auch Leute, die dann wirklich sagen, okay, was kann man von den Tieren alles essen? So, welche Teile, welches Tier? Und aber irgendeiner also, muss
ja auch... Du gehst ja erstmal nach Zerbeißbarkeit. Ne, da warst du ja schon mal ein gutes Ausscheidungskriterium.
Ja, ich meine aber, Ausscheidungskriterium. Austern oder Schnecken, das muss ja auch irgendwann mal jemand... Okay, wir machen die Auster auf und so schlürfen Kauen, ne? Und wir schlürfen die Austerleben und dann schauen wir mal. Das ist doch widerlich.
Aber das finde ich interessant, was Georg gesagt hat mit dem Netflix. Weil wenn du jetzt mal wirklich überlegst, wie viele Erfindungen oder Errungenschaften der Menschheit wahrscheinlich niemals passiert wären, wenn die Leute einfach aus purer Langeweile oder so gewisse Sachen nicht herausgefunden
haben. Ja, da wäre es Thomas Edison, wenn er eine Xbox gehabt hätte. Dann hätten wir kein Licht bekommen.
aber dafür Halo 17.
Aber wo wir gerade bei diesen Cremes waren, weißt du, ich habe auch das Gefühl, die Leute denken sich da einfach irgendwas auf und schreiben das auf ihre Creme drauf. Ich erinnere mich dann noch an eine Werbung irgendwann aus den 90ern oder so, wo es plötzlich vitalisierende Nanosphärencreme gab.
Mhm. What?
Und ich mir dachte, was, okay, du kannst dem Ding doch jeden Namen geben, oder?
Ja. Du hast ja auch teilweise in deinen Shampoos mehr Vitamine drin als in einem Obstkorb. Ja. Wo du dir auch denkst, da alles ist voll mit Vitaminen, du weißt überhaupt nicht, du kannst, da schreibst du einfach irgendwas rein, ja, mit Vitamin D Substrat und mit Vitamin B12 Reparaturenzym und jeder liest das
und denkt sich, oh, nice. Nimmt man die Vitamine dann plötzlich dermal auf oder warum sind die in so einer Hautcreme drin?
Ja.
Ja. Warum ist das für mich Kaufkriterium? Ich meine, also sowieso, dieses mit Vitaminen ist ja immer so ein Ding. Abgesehen von Vitamin D-Mangel, den ja viele Leute im Winter zum Beispiel haben. Aber, also...
Ich habe den auch im Sommer.
Ja, ich auch. da scheint ja der Gedanke vorzuherrschen, bei manchen Leuten, je mehr Vitaminen du dich umgibst, desto besser. Egal in welcher Form, ob du sie isst, trinkst oder dich damit einreibst, ne?
Ja, ist es nicht so?
Ich glaube nicht. Also es ist ja auch nicht, ich meine, klar, man braucht Vitamine, um, ne, also um so ein paar Prozesse in Gang zu halten und um nicht Skorbut zu bekommen, hilft gelegentlich das Vitamin C. Aber mein persönliches Skorbut-Risiko ist, glaube ich, relativ gering. Und bei anderen Sachen macht man das doch auch nicht. Also wir Menschen wissen ja zum Beispiel, dass Atmen sehr essentiell ist. Aber kaum einer würde auf die Idee kommen, zu versuchen, doppelt so viel zu atmen, weil er glaubt, das ist doppelt so gesund. Jeder von uns braucht ungefähr 2000 Kalorien pro Tag oder 2,5, 3, je nachdem. Aber niemand käme auf die Idee zu sagen, nimm doch 8000 zu dir, das ist viermal so gut.
In beiden Fällen.
Aber sowohl Vitaminen mit dem, scheint das ja so zu sein.
Sowohl mit dem doppelten Atmen, als auch mit den doppelten Kalorien würde ich die Frage gerne mal an Jochen weitergeben. Weil ich da schon die Vermutung habe, das klingt beides nach Sachen, die du schon mal ausprobiert hast, Jochen, mit den doppelten Kalorien auf jeden Fall.
Ja, das geht. Also das ist kein Problem beim Atmen.
Ich habe mal gehört, man soll so viele Kalorien aus Alkohol zu sich nehmen wie aus Nahrung. Dann ist das gesund.
Ja, stimmt. Absolut. Guck mal, wie meine Haut, wie gesund ich aussehe.
Stimmt.
Ja.
Und du stinkst nicht.
Und ich stink nicht.
Sag mal, warum bekomme ich bei YouTube so Finanzscammer-Werbung?
Oh, das kriege ich auch ganz viel.
Woran liegt das? Also ich bin nicht in so einer irgendwie gearteten Finanz-Blabla-Video-Serie drin. Also ich gucke keine Videos zu diesem Thema. Zumindest habe ich nie absichtlich bisher ein Video dazu geguckt. Das würde es erklären. Ich google danach auch nicht. Ich habe nicht nach irgendwie Anlagen oder blablabla irgendwas gegoogelt, was es erklären würde. Und das ist halt nicht nur irgendwie eine Bankenwerbung, sondern irgend so ein Typ, der Marvin heißt und irgendwie mir dann erklärt, wie ich aus 200 Euro 13.684 Euro in 7 Tagen machen kann. Mhm. Wo ich mich halt auch frage, bei aller Liebe, wieso wirbt der mit sowas oder wieso kann er überhaupt mit sowas auf YouTube werben? Weißt du, andere Leute werden angeschrieben, wenn in ihrem Video im Hintergrund irgendwie ein Pappaufsteller von Halo zu sehen ist, dass das Schleichwerbung und damit nicht legitim sei, und dann regen sich alle auf. Und dann habe ich irgend so einen Sören, der mir erklärt, wie ich mein Geld vervierhundertfachen kann innerhalb von 3 Tagen und das total glaubwürdig sei. Und am liebsten dann noch, aber das habe ich in Videos jetzt nicht so häufig gesehen, mit irgendeinem dicken Wagen posieren, der offensichtlich geliehen ist. Und woher kommt das? Warum kriege ich die Schnauze?
Ich glaube, das kommt, also bei mir kann ich mir vorstellen, woher das kommt, weil ich habe bei YouTube mal eingegeben, wie kann ich aus 400 Euro 13.000 machen innerhalb von einer Woche? Aber bei dir wüsste ich es. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, sobald du dir ein Video zum Thema Blockchain oder Bitcoin anguckst,
das kann sein. Ich habe
hast du sie schon
Bitcoin geschaut.
Ja, sobald du irgendwas zum Thema Bitcoin, so war es bei
mir. Ich rede jetzt nicht von auch nur halbwegs seriöser Werbung. Also nicht nur irgendwas von wegen Anlagen oder Versicherungen oder Bitcoin kaufen oder sonst irgendwas, sondern die schmierigsten Typen des Planeten. Massenweise,
das stimmt.
Die mir irgendwelche selbstgemachten 3-Minuten-Werbespots irgendwie, die mir in diesen Werbespots erklären, wie sie selber finanziellen Erfolg gehabt haben. Aber auch kaum noch, also es gibt noch so 3-4 andere Werbung, die, glaube ich, jeder bekommt. Und ich frage mich halt, was ist das? Also zahlen die für Werbung genauso wie andere auch bei YouTube? Oder ist das irgendwie so Restplatzverwertung bei YouTube, wenn kein anderer Werbung kauft?
Ich habe ja sogar ein Buch geschickt bekommen.
Wie? Ungefragt?
Ja, ungefragt. Von so Wichten. Hatte ich doch mal hier vorgelesen, kurz, so 2 Zeilen. Ich muss es mal raussuchen.
Oh, ich erinnere mich
irgendwo habe ich
es gar nicht.
Ja,
aber glaubst du nicht, dass es über irgendeine Presseverteilerliste gekommen sein könnte?
Es war irgendein Verlag, keine Ahnung. Auf alle Fälle war das genau das Gleiche, nur in Bücherform, so ekelhafte, und dann noch ekelhafte Fotos von so ekelhaften Typen mit dicken Karren und genau der gleiche Scheißinhalt.
Und es sind immer so widerliche Wichser, es sind immer so richtige dumme Spackos, wo du dir denkst, Alter, du riechst schon nach so einer richtigen Betrüger-Klitsche, so. Wie dumm muss man denn da sein, dass du da drauf reinfällst? Oder was sind das für Leute, die da wirklich dann denken, oh ja, ich mach doch mal mit?
Auch die
wahrscheinlich lohnt sich das.
Die ersten Sätze in den Videos, die sind auch immer gleich. Du verdienst zu wenig, ich zeig dir in 10 Schritten, wie es geht. Von 450 Euro auf 13.000.
Ne? Ja. Es ist ja nie irgendwie, dass die dann sagen, du verdienst in einem Monat, im ersten Monat verdienst du irgendwie 800 oder 1200 dazu. Oder so. Es ist immer gleich irgendwie in der ersten Woche 4.000 Euro.
Es ist sehr einfach, und dass man da seine Freunde für bescheißen muss, das kommt dann im dritten Video. Du brauchst
keine Vorkenntnisse.
Ja, meistens sitzen die halt vor irgendeinem Lambo oder Porsche oder BMW oder so und dann so, dieses Auto habe ich mir innerhalb von 2 Wochen finanziert und das kannst du auch.
Und dann hast du noch Videos von irgendeinem Vortrag, wo sie dann irgendwie auf der Bühne stehen und irgendwelchen Leuten das erzählen.
Und es sind da immer Ex-Türsteher. Die sehen immer aus, als ob die an der Tür gestanden hätten und machen jetzt so, versuchen sich so gepflegt auszudrücken. Und du merkst einfach, der Assi-Slang ist aber immer noch drin. Seit ich hier noch das investiert hab, funktioniert das mit dem BMW richtig clever. Geh mal weg von dem Auto, Alter. Na, weil ich wollte nur sagen, dann könnt ihr auch investieren.
Wisst ihr? Bei mir in dem Video war nicht so. Der war eher so ein Typ, der eine Dorfdisco hat, wo er den Türsteher kennt und deshalb reinkommt und dann Schlange vorbei. Und deshalb immer da reingeht, in diesen einen Laden.
Aber was ich ja genauso schlimm finde, ich krieg auch auf Insta und so kriege ich immer jetzt so Start-up-Werbung von irgendwelchen Mit-20er Berliner Start-up-Spackos, die dann irgendwie dastehen. Hi, ich bin der Tim und ich bin die Tanja. Und wir haben festgestellt, dass so viele Leute Rückenschmerzen haben. Deshalb haben wir uns überlegt, wir bringen die erste Naturfußsohle auf den Markt.
Oh ja, die Werbung kenne ich auch.
Und dann, und ja, aber das gibt's auch mit allem, mit Rucksäcken, mit Handtaschen,
mit Ohrenreinigern, Stumpf, mit
Socken. Immer ist es irgend so ein hippes, junges Pärchen oder irgendwelche zwei Dudes, die da stehen mit so einem Fixie-Bike hinten an der Wand und in irgendeinem Loft, und dann stehen die immer da und während hinten im Hintergrund einer ganz cool mit dem Skateboard zum Wasserspender fährt, um zu zeigen, wie krass, crazy, cool alles ist, und dann wollen sie dir irgendeine Scheiße verkaufen. Du denkst, ach ja, die Jungen, die wollen die Welt noch verändern, alles ist vegan, alles ist, 2% davon werden an die Ukraine gespendet und so ein Scheiß. Ey, haltet doch einfach mal eure Fresse. Wobei ich auch sagen muss, ich bin extrem anfällig für diese Form von Werbung. Wie ihr wisst, kaufe ich ja auch ständig irgendeinen Scheiß. Und ich habe festgestellt, ich bin nicht reich, aber ich bin reich genug, um mir dumme Scheiße zu kaufen.
Mhm. Ja.
So, ich war mal, es gab einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nee, das kann ich mir jetzt nicht leisten.
Ich mache nicht den
Scheiß, ne? Ja, so einen Scheiß mache ich nicht.
Aber jetzt so, sagst du 9,88?
Genau, 9,88 €.
Das kann ich ja mal ausprobieren für den Preis.
Why not? Why not 9? Oder diese Massagepistole, die ich mir gekauft habe. 38 € und dafür nie wieder Rückenschmerzen? Come on.
Ja, wer würde das nicht machen?
Ja.
Doch, stimmt, da war ja die Masse, die Rückenmassage.
Aber wo du gerade von Pflegeprodukten gesprochen hast, ich habe neulich ein Erlebnis gehabt mit, ich muss den Namen sagen, weil jeder die alten Dosen davon kennt, mit einer Nivea-Dose. Mhm. Das war so ein spezielles Nivea for Men, keine Ahnung was, auch so ein morgens oder abends oder nach dem Rasier, ich weiß nicht mehr genau. Habe ich mir gekauft und dachte mir, das ist bestimmt total toll. Was ich nicht wusste, weil der Kauf der letzten standardblauen Nivea, nicht for Men Dose, sondern diese ganz normale, uralte, die es schon seit den 70er gab, blaue Nivea-Dose, bei mir war Jahrzehnte her. Mhm. Ich kaufe mir also diese Dose und habe das irgendwie einmal genommen, und dann hatte ich, also ich saß gerade im Wohnzimmer, habe irgendwie ferngesehen, und dann muss man auch immer timen heutzutage, dass du nicht gerade irgendwas machst, wo du dann eine Fernbedienung, eine Tastatur oder eine Maus bedienen willst, damit du die nicht einfettest danach. So, und hatte das gerade gemacht, und dann wollte ich die Dose wegräumen, und da ist mir schlagartig bewusst geworden, dass sich eine Sache extrem verändert hat bei den Nivea-Dosen von damals zu heute. Die haben heute einen Schraubverschluss. Hatten die früher nicht. Früher hast du den Deckel drauf gemacht, und dann konntest du es anheben und woanders hinstellen. Heute haben die einen Schraubverschluss. Wenn du da den Deckel drauf tust und nicht zuschraubst und versuchst, die anzuheben, geht das so lange gut, wie die Dose noch nicht den sicheren Platz über dem Tisch verlassen hat. Mhm. Sobald sie merkt, dass sie etwa einen Meter Luft unter dass sich sie hat,
Schaden anrichten kann,
fällt sie.
Ja. Das ist meine für mich auch gemacht. Das ist ja für mich auch ein Produkt. Das ist ja, es gibt schon so viel. Ich weiß gar nicht, seit wann es diese Creme gibt. Ich assoziiere sie mit meiner Oma, die hat sich damit schon eingecremt. Und die ganze Welt cremt sich nur mit dieser Creme ein, habe ich das Gefühl, den ganzen Tag. Beiersdorf, glaube ich, ist das, ne? Also es ist schon.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Geiles Marketing.
Wieso? Na, aber ich meine, Nivea ist doch auch eine gute Creme, oder nicht?
Keine Ahnung, ich nehme ja keine.
Ich weiß es nicht.
Wir machen demnächst den Männerpflege-Podcast. Und dann haben wir einen, der die neuen Produkte kauft. Jochen, der gar nichts benutzt. Und ich, der irgendwo dazwischen ist, der die Produkte kauft, einmal benutzt, dem sie runterfallen und der dann keinen Bock mehr hat.
Ich kriege auch manchmal Werbung für eine Bürste, die den Bartwuchs
was? Fördert?
Das ist so eine Rolle. Das ist so ein, in dem Video rollt der Typ sich über die Backe mit dem Ding. Angeblich stimuliert das den Bartwuchs, und dann gibt's auch so Vorher-Nachher-Videos, Alter, wo der so nur so ein paar einzelne Barthaare hat, dann rollt er drüber und dann hat er so einen prächtigen, dicken Rauschevollbart. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so anfällig für diese Scheiße, weil ich bin auch unzufrieden mit meinem Bartwuchs. Und das war wieder so ein Moment, wo ich
gedacht, hast du die Bartwuchsbürste gekauft?
Noch habe ich sie nicht gekauft, aber ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe gedacht, wahrscheinlich ist es Schwachsinn. Ich kann es mir biologisch nicht erklären, wie das funktionieren soll. Aber hier sind noch die Fotos. Das ist doch bewiesen.
Kann ja gar nicht anders.
Du hast ja keinen Bart und willst in 3 Tagen so aussehen wie er hier? Kein Problem. Nimm die rollende Bartwuchsbürste.
Was ich auch ständig krieg, ist sowas, so hier Apps für Fitness, so Freeletics-Kram und so. Wisst ihr, wo man so auch so vorher, nachher, irgendein dicker Typ, ey, und dann, 13 Wochen später, und dann sieht man ihn mit einem Sixpack, und Aber auch alles so auf Influencer-mäßig gemacht. Also auch so ein, nicht Influencer, aber so, er hat sich selber gefilmt mit Liegestützen im Park und so, so Wackelkamera, nicht Bild, nicht scharf oder ausgeleuchtet. Aber nur
für eine App. Also, oder gleichzeitig für irgendein Abo. Weil das ist ja meist dann mit irgendeinem Abo oder noch einem Gerät dabei, wie dieses, wie heißt das?
Peloton oder so? Ja,
diese Fahrräder. Was 2500 Euro kostet für so ein Fahrrad?
Da wäre ich fast mal schwach geworden im Winter.
Das habe ich mir fast gedacht.
Aber diese Werbung fand ich wirklich sehr gut.
Das ist einfach
ein Fahrrad. Ich meine, das sieht ja auch irgendwie verlockend, sieht ja irgendwie verlockend aus, dass du da einen Coach hast und so, aber dann alleine für dieses Ding.
Aber ich glaube, da ist kein Live-Coach, oder? Das ist einfach nur ein Video, wo dich einer anbrüllt. Das mache ich dir für weniger, Jochen.
Ich würde ja gerne gegen jemanden fahren und das finde ich bei dem Rudergerät so langweilig. Ich will ja ein Battle haben. Ich will ja irgendwie.
Brauchst du mal Competition, ne?
Ja, ich brauche Competition. Ich will irgendwie, keine Ahnung, jeden Morgen, hier kommen wir, Heiermann, wer schneller ist, so. Ich brauche jemanden, der gegen mich fährt morgens. Und dann steige ich auch jeden Morgen drauf. Aber ich brauche die
Competition. Dann lass uns doch sowas als App machen. Oder sowas müsste mit Twitch doch im Prinzip auch gehen. Oder mit irgendeinem anderen Streaming-Dienst, oder? Oder Discord oder so. Dass ja Leute sich in Gruppen verabreden, um irgendeinen bestimmten Sport zu machen. Einzige, was du dann noch bräuchtest, wäre halt irgendeine Art von Gerät, das als Schnittstelle dient, um deine Leistung halt neutral aufzunehmen. Aber da die meisten, oder was ist die meisten, aber das ist zumindest, sag ich mal, einige Fahrräder oder so gibt, die mittlerweile eine App-Unterstützung haben, kann das ja nicht so mega wild sein, oder?
Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du für was zahlst, dass dich das schon alleine motiviert nach dem Motto, ich habe mir jetzt dieses 2000 Euro Fahrrad gekauft, jetzt muss ich es auch nutzen, wenn du im Discord oder so dich umsonst, aber wenn du da nicht dieses schlechte Gewissen dich plagt, dass du Geld ausgegeben hast, dann machst du es vielleicht nicht so. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, 2000 Euro Gerät zu ignorieren.
Ich habe viel Geld ausgegeben.
Und das Abo, das man aktiv hat, obwohl man irgendwie 2/3 der Zeit oder 3/4 der Zeit nicht dorthin geht.
Ich muss da nicht mal nicht. Du erinnerst dich sicherlich auch, Georg, an die Friends-Folge. Ist es nicht die, wo ich glaube, Chandler ist es, sich im Fitnessstudio abmelden will und sich nicht, oder ist es Ross, der sich abmelden will und sich nicht traut? Ne? Und dann fragt er, kommst du mit, Ross? Ich traue mich nicht alleine da der hübschen Fitnesstrainerin zu sagen, dass ich nicht mehr kommen will. Und dann gehen sie zu zweit und am Ende hat Ross auch eine Mitgliedschaft.
Ja, genau.
Das kenne ich auch so gut. Ich habe schon so oft, ich bin bei sowas so leicht beeinflussbar, wenn du in einen Laden gehst und dann kommt irgendwie ein Verkäufer oder eine Verkäuferin und sagt, oh, das steht dir aber richtig gut. Ich habe es ja auch erzählt bei den Brillen. Ich hab ja zwei Brillen für über 500 Euro mir aufschwätzen lassen.
What?
Ja, habe ich doch erzählt, die zwei Brillen, die ich habe. Obwohl ich nur die Gläser an meiner alten Brille austauschen wollte, bin ich mit zwei neuen Brillen aus dem Laden gegangen.
Ich habe mir eine unfassbar teure neue Brille gekauft, mit Gleitsichtgläsern und allem, weil ich mal wieder eine brauchte, um festzustellen, dass die fürs Arbeiten am Rechner komplett ungeeignet ist. Hm. Und mir dann vergünstigt, eine PC-Brille, also so eine PC- oder Bildschirmarbeitsbrille zu kaufen, die super ist. Und die andere ziehe ich jetzt an, um Gassi zu gehen mit dem Hund.
Ich habe seit 4 Jahren eine Gleitsichtbrille und nehme mir immer vor, eine Computerarbeitsbrille zu kaufen, weil mit Gleitsicht muss man immer so nach oben gucken, weil man den unteren Teil dann benutzen muss, um auf den Bildschirm zu gucken. Und ich habe seit 4 Jahren Nackenschmerzen und nehme mir immer vor, irgendwie eine andere Brille zu kaufen. Ja, weil man guckt immer so die Nase leicht nach oben und man guckt dann durch den unteren Teil. Manchmal schiebe ich die Brille auch so hoch und versuche die mir dann so einzuklemmen.
Mach das mit der Computerbrille. Ich habe weniger als 1/4 von dem, was ich für meine Gleitsichtbrille bezahlt habe, für die Computerbrille bezahlt.
Es ist so ungesund. Für den Nacken.
Aber was macht eine Computerbrille? Das checke ich nicht.
Ich glaube einfach nur in diesem Nahbereich, in dem sich so ein Monitor befindet, zwischen, keine Ahnung was, 80 Zentimeter und 1,20 oder so, halt das, was du da lesen willst, scharf. Also in einem ganz eingeschränkten Sichtbereich. Hm. Weil mit einer normalen Brille willst du ja alles von 50 Meter Entfernung bis direkt vor dir vernünftig sehen und dann halt noch diesen Gleitsichtbereich, dass du halt wie eine Lupe ja im Prinzip oder wie eine Lesebrille noch mit drin hast. Das ist ja so das, was Jochen sich da oder du dir, glaube ich, auch
und ich mir auch. Die Scheiße ist irgendwann, dann siehst du wirklich aus wie irgendwann wie so ein alter Opa, der dann so die Brille noch an so einem Bügel und einen Baumel hast, weil du brauchst dann drei Brillen, für den, um durch den Tag zu kommen. Arbeitsplatzbrille, dann eine normale Brille. Das ist, dann hast du nur noch Brillen auf der Nase. Sieht scheiße aus.
Habt ihr mal überlegt, euch die Augen lasern zu lassen?
Ja, habe ich.
Sind sie noch nicht geschädigt genug, glaube ich, oder noch nicht im finalen Zustand angekommen. Weil bei mir ist das, was an Sehvermögen abgenommen hat, ist so in den letzten 15 Jahren halt verstärkt passiert. Und ich weiß halt nicht, wie das von jetzt an in 10 Jahren aussehen würde. Von daher weiß ich nicht, inwiefern sich das schon lohnt.
Ich habe echt Bammel davor, weil ich habe das Gefühl, wenn da einmal Scheiße passiert, dann hast du echt die Arschkarte.
Aber das kannst du ja bei jeder OP sagen.
Also ja gut, aber ich möchte noch sehen können. Also wenn ich zum,
ja,
wenn
aber
ich,
es gibt
OPs, ja, wenn mir ein Bein abgenommen einfach, wird, wenn mir ein Bein abgenommen wird, dann weiß ich, okay, ich kann mit einer Krücke immer noch gehen, aber wenn du nichts mehr siehst.
Ja, aber ich meine jetzt, es gibt so viele
OPs, du machst doch ein Auge nach dem anderen, oder?
Also erstens mal das.
Im schlimmsten Fall nur dieses Augenlicht auf einem Auge verlieren würdest.
Also die, es gibt vor allem diese OPs sind mittlerweile so standardisiert. Es gibt Millionen von diesen Dingern und
ja,
das ist, mittlerweile ist das so präzise und also da kannst du auch vor allem anderen Schiss haben. Also das aber ist dann auch wieder so.
So viel oder also so, seht ihr so schlecht?
Nee, aber ich will keine, ich will eigentlich auch keine Brille, weil guck mal, ich nehme mal die Brille ab, wie gut ich jetzt aussehe.
Wow.
Was liegt daran, Brille, dass du keine Brille an hast, Jochen?
Dass du denkst, dass du gut aussiehst, weil du dich nicht erkennst.
Also wenn ich meine Brille abhabe, ja sehe ich sehr gut aus für mich.
Nee, also das Ding ist halt, die Menschen gewöhnen sich ja auch relativ schnell an, und auch man selber gewöhnt sich auch daran, wie man aussieht. Wenn ich zum Beispiel keine Brille aufhabe, finde ich, sehe ich komisch aus, weil ich schon so gewohnt bin, eine Brille im Gesicht zu haben. Aber ich gebe auch zu, für mich ist es immer noch eine Behinderung. Mich nervt es. Mich nervt die Brille. Mich nervt es, wenn ich morgens aufstehe und nicht scharf sehe. Mich nervt es, wenn die Brillengläser
verschmelzen. Okay, aber dann ist das ja stark genug, dass es dich auch, also ohne Brille, stark beeinträchtigt. Bei mir ist es halt so, wenn ich am Rechner sitze, dann merke ich den Unterschied. Und wenn ich was lesen will, dann merke ich den Unterschied. So, das sind die beiden Dinge. Mhm. Also im normalen Aufstehen, mir einen Kaffee machen und so, ist mir das alles herzlich egal. Wenn ich aber irgendwie bei der Nudelpackung lesen will, wie lang die rein müssen ins Wasser, dann brauche ich eine Brille.
Aber machst du nicht, ist nicht der erste, also bei mir ist so der erste Griff morgens ist auf an den Nachttisch. Okay, sagen wir der zweite Griff ist an den Nachttisch. Und um die Brille zu nehmen, weil es sich super weird anfühlt, ohne Brille zu gucken einfach, weil alles halt ab einem Meter schon unscharf wird.
Nee, dafür sehe ich noch gut genug.
Habt ihr eine Ersatzbrille, eine Ersatzbrille, falls die andere kaputt geht?
Ja, habe ich ja.
Ich lebe in ständiger Angst, dass ich die selber zerschmetter oder meine Tochter drauftritt oder ich mich draufsetze.
Du hast nur diese
eine Brille. Ich habe nur diese eine Brille und natürlich die Brille von vor 5, 6 Jahren, aber wo die Stärke natürlich nicht mehr stimmt. Und ich lebe jeden Tag, jetzt weiß ich, in ständiger Angst, dass ich diese Brille schrotte. Ja, und
mittlerweile sehe ich auch, ich nehme zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre oder so, nehme ich auf jeden Fall auch immer eine Zweitbrille mit, weil für mich wäre das auch Worst-Case-Szenario, dass ich plötzlich keine Brille mehr habe, weil dass ich einfach, alles ist scheiße ohne Brille.
Ja.
Nee, wie gesagt, bei mir ist das nicht so wild. Das kommt noch ganz gut so zurecht.
Naja, gut.
Ich habe übrigens nochmal, wir haben ja letztes Mal ganz kurz über das Thema so Tiny Houses gesprochen, ne? Mhm. Es gibt eine Serie dazu auf Netflix. Ich habe wieder viel Zeit im Bett verbracht und habe einiges an Netflix-Dingen schauen können, unter anderem die. Und ich dachte mir, okay, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, waren wir uns alle einig, dass wir den Sinn darin nicht so ganz erkennen, weil die Dinger teuer sind. Nicht zwingend so teuer wie das Beispiel, was ich da genannt habe, mit dem 30 oder 35 Quadratmeter Ding für über 100.000 Euro. Aber relativ teuer sind und klein sind und im Prinzip irgendwie so ein bisschen wie ein Wohnwagen ohne die Vorteile eines Wohnwagens, wobei das eingeschränkt gilt, weil es auch Tiny Häuser gibt mit Rädern. Und es ist eine Doku in den USA und alle Beispiele, die die hatten in der ersten Staffel, waren irgendwie 8 Folgen oder so, alle Beispiele waren allesamt Häuser, die im Prinzip transportabel als Anhänger oder auf einem Anhänger waren, auf der Straße. Heißt nicht breiter als die maximale Straßenzulassung für so einen Anhänger und auch nicht höher als das, was da erlaubt ist. Und dann kommst du halt auf richtig beschissene Maße. Weil ich glaube, die maximale Breite bei denen ist irgendwie 8,5 Fuß, das sind so 2,60 oder so um den Dreh. Außenmaße wohlgemerkt. Vielleicht lass es mal 2,70 oder so insgesamt sein. Die maximale Höhe war, glaube ich, so um die 3 Meter. Vielleicht ein bisschen plus, bisschen minus, aber die Breite ist nicht breit genug, um Flur und Zimmer zu haben nebeneinander. Also nicht vernünftig, da hat es halt ein 2 Meter breites Zimmer, wenn du noch einen Flur haben willst, oder weniger als 2 Meter breit. Die Höhe ist nicht hoch genug, um 2 Etagen zu haben. Das heißt, die Dinger waren im Prinzip alle gleich aufgebaut. Die hatten alle denselben Aufbau. Und zwar gehst du an der, wie beim Wohnwagen auch, an der langen Seite gehst du halt rein, trittst direkt ins Wohnzimmer. Wohnzimmer ist quasi dann auf der linken Seite vom Eingang gesehen. Oder wenn die Fahrtrichtung nach rechts ist, wie auch immer. Dann im selben Raum angeschlossen ist die Küche. Dann kommt abgetrennt das Badezimmer mit Toilette. Und ganz am Ende des Ganges quasi, des Wohnwagens, des Tiny Houses, wie auch immer, ist dann so eine Art Schlafzimmer gewesen. Es sei denn, die haben das Schlafzimmer halt auf so einer flachen Empore gehabt. Ne? Wenn du 3 Meter Höhe hast und die Deckenhöhe ist, keine Ahnung, 2,20, 2,30, hast du halt noch genügend Platz, um so mit Leiter oder sonst irgendwas dir dann so ein Bett zu bauen, wo du dann halt wenig Kopffreiheit hast. Die waren alle gleich aufgebaut. Ich glaube, keins hat eine größere Grundfläche gehabt als knapp 30 Meter. Und bis auf 2 Ausnahmen, die so zu den Seiten ausziehbar waren, wo du das Ding verbreitern konntest, im Prinzip den Wohnwagen, was man auch von normalen Wohnwagen, so bei diesen Superstars oder sonst was kennt, war das dieses Format. Und das war's. Also sowohl von der Größe her, alle mehr oder weniger exakt gleich groß, auch ziemlich genau die gleiche Höhe und die gleiche Raumaufteilung. Und das waren dann 8 Folgen. Und ich habe es noch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen können bei einer Tochter, die sich von ihrem Vater so ein Ding hat bauen lassen. Weil Papa baut das, Papa bezahlt das. Kann ich ja mal drin wohnen und mal versuchen. Irgendwie als eine Person sehe ich das auch nicht als so mega wild an. Also das ist ja machbar, ne? Viele von uns hatten Studentenbuden, die jetzt auch nicht größer waren, wenn man überhaupt irgendwas hatte, was nicht in der WG ist. Okay, verstehe ich. Eine Person, kann ich mir vorstellen. Das höchste der Gefühle war aber so eine Hipster-Familie, die zu viert da eingezogen sind. 4 Personen in einen Wohnwagen dauerhaft mit knapp 30, vielleicht 35 Quadratmeter nutzbarer Fläche, wenn überhaupt. Und Homeschooling. Also die haben ihre Kinder auch noch selber unterrichtet. Gott. 4 Personen. Also ich glaube, im besten Fall haben sie ein Zimmer gehabt, das Elternschlafzimmer, das zumindest mal eine Tür hat, in Sachen so Privatbereich. Wenn überhaupt. Ansonsten hast du das Klo, wo es eine Tür gibt, und das war's. Ansonsten hängen alle zusammen im selben, und 200 hatten sie noch.
Ich glaube, das Gute an so Tiny Houses, zumindest in Deutschland, ist ja, dass du irgendwie keine Baugenehmigung brauchst oder keine Wasseranschlussgebühren. Da entfallen dir ganz viele Steuern und ganz viel, weil das eben wie ein Wohnwagen behandelt wird. Und es gibt.
Ja, Moment mal, der Witz ist immer, stopp. Du musst unterscheiden zwischen irgendwas, was du auf einem Campingplatz benutzt und aufstellst, und etwas, wo du permanent drin wohnst.
Ich wollte gerade sagen, das würde, fände ich ein bisschen komisch, wenn du, also du kannst ja nicht einfach irgendwo ein Tiny House hinstellen und sagen, ich wohne jetzt hier. Das geht doch nicht.
Wir sind immer noch in Deutschland. Selbst bei den Amis war es so, dass die halt auch, so Feuerschutzbestimmungen erfüllen mussten. Die mussten zum Beispiel einen Notausgang haben auf ihrer kleinen Mini-Empore.
Notausgang in einem Tiny House.
Ja, du kannst aber zum Beispiel ein Tiny House auf ein Grundstück stellen, wo du nicht bauen darfst. Da kannst du aber, weil das
ja sicher?
Ja, weil das transportabel ist. Das hat ja Räder und kann wieder weggeschoben werden. Also es ist nicht fest verbaut. Das ist zumindest oftmals der Vorteil hier in Deutschland. Es gibt übrigens ja auch ganz viele. Das
klingt wieder so nach ganz gefährlichem Halbwissen, ne? Weil du ja auch nicht irgendwie im Schrebergarten zum Beispiel bauen kannst, was du lustig bist.
Ich finde das raus bis zum nächsten Mal, aber ich meine, das ist einer der Vorteile. Der andere, also die meisten nutzen das natürlich irgendwie als Zweitwohnung für.
Einer der Vorteile von Deutschland. Was gibt's noch einen Vorteil? Außer, dass man Tiny Houses überall hinstellen kann?
Und ich glaube es nicht, würde man wetten, dass Deutschland eines der Länder ist, wo man die meisten Dinge erfüllen muss, um so ein Ding hinzustellen.
Ne, das finden wir raus.
Also es ist auf jeden Fall ein Hot Take hier von Jochen, dass man hier ausgerechnet im Bürokratieland Number One kann man einfach mal so irgendwo ein Haus hinstellen. Du kannst doch noch nicht mal deinen Gartenzaun in der Farbe streichen, in der du willst, wenn du ein Grundstück hast. Also
Ja, aber.
Da musst du ja erstmal irgendwie 200. Es ist ja echt so krass, ich wusste das gar nicht, aber wenn du eine Immobilie kaufst, dann musst du ja in sozusagen, also dann gibt es eine Vorlage oder eine Vorgabe, wie das Haus vom Design her aussehen darf. Wie viel Stockwerke, welches Dach, ob das ein rundes, ein eckiges und so weiter. Solche Sachen, das ist alles reguliert, damit dein Haus in der Nachbarschaft nicht für Aufsehen sorgt.
Das ja, du kannst doch nicht einfach anbauen, wie du lustig bist.
Nee, das ist alles
reguliert. Du kannst doch nicht mal Fenster ändern, wie du lustig bist.
Bis ins kleinste Detail, wenn du dir denkst, oh, hier ist mein Grundstück, da baue ich mir jetzt mein Traumhaus hin. Am Arsch, die sagen dir einfach, nee, das darf nicht höher als so sein, weil sonst kann der Nachbar, wenn er aus dem Fenster guckt, nicht mehr den Mond sehen oder irgend so ein Scheiß.
Hat ja auch irgendwie was Gutes, ne? Also, wenn du in der Straße bist und neben dir wird ein Grundstück frei und da baut einer 10 Stockwerke und kotzt natürlich auch ab. Also ich meine, ne, mach ich noch 10 drauf, mach ich 20.
Ja, ich verstehe, wo das herkommt, aber das Problem bei solchen Regulierungen ist ja immer, dass man dann am kleinsten Nenner sozusagen sich orientieren muss und dann, ja, also, ja, ich weiß auch nicht, wie man es anders macht, da kenne ich mich nicht aus. Natürlich will man gewisse Sachen verhindern oder dass der eine da eine Achterbahn sich in den Garten baut oder so. Aber ich finde es halt schon dumm, wenn ich, es gehört mir, dieses Stück Land habe ich gekauft, das ist meins. Ich will mein Haus so gerne designen und bauen, wie ich es gerne hätte. Das finde ich einfach scheiße, wenn das nicht geht irgendwie. Und ehrlich gesagt will ich auch eine Achterbahn haben.
Ja, verstehen, das habe ich dafür. Ich will auch eine Achterbahn haben. Achterbahn ist nämlich geil, aber mit Looping.
Dann bringen wir fürs nächste Mal die Achterbahnregulierung mit, damit wir sie kennen. Und dann können wir uns überlegen, was leichter zu bauen ist, die Achterbahn oder das Tiny House.
Das kann uns auch gerne mal jemand schreiben. Je nachdem, was für eine Art von Grundstück
du hast.
Ja.
Aber wie geil wäre das, wenn du eine wilde Maus nur im Garten hättest? Die muss ja auch nicht, die muss auch nicht groß sein. Aber stell mal vor, du hast einfach so eine scheiß holzwilde Maus auf 2 Etagen und zumindest so einen Abhang und so eine wilde Kurve. Das ist doch geil. Was meinst du, wie die Nachbarn gucken? Allein nur deshalb würde ich die aufbauen, weil die Nachbarn einfach gucken.
Vor allen Dingen bei dir auf dem Land, wenn du einmal furzt, wo gleich der Nachbar klingelt und fragt, geht's Ihnen gut, Herr Dominikus? Da will ich mal sehen, wie das aussieht. Naja. Gut. Lass mal Rätsel machen.
An dieser Stelle kurze Pause.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Machen wir gerne, Eddie, oder? Die Choro-Drogerie mögen wir.
Mögen wir sehr gerne, die Choro-Drogerie. Wir haben sie ja jetzt wirklich schon auch oft hier vorgestellt, aber wir machen es immer wieder gerne. Die Choro-Drogerie.de ist euer Online-Supermarkt, kann man das Supermarkt nennen, Superfood-Store. Mit
Lebensmittelhandel.
Ja, außergewöhnlichen Produkten, die auch noch sehr nachhaltig angeboten werden, einer Community, die euch Empfehlungen gibt, mit denen, wo ihr euch austauschen könnt über Rezepte und Bewertungen. Und vor allen Dingen, was ich halt auch wieder immer wieder feststelle, was super gut ist, gerade wenn man woanders bestellt, wo man es nicht hat, ist, dass man genau weiß, was ist da drinne, wie ist es zubereitet, sogar Fotos der Herstellung, wo es herkommt und so weiter. Also du weißt wirklich, welche Produkte du da kaufst.
Und man kann immer wieder was Neues entdecken. Zum Beispiel süße Bio-Mikrowellen-Popcorn oder süßer Kichererbsenaufstritt, Erbsenprotein-Schnetzel oder veganes Protein-Porridge kann ich nur empfehlen. Kakao 1 Kilogramm. Und das ist ja auch das Besondere. Das ist bei Choro nämlich nicht diese 150 Gramm Packung, die man im normalen Supermarkt bekommt, sondern eben Großpackung. Verkaufsargument Nummer 1 sind, man bekommt Kilopackung oder 500 Gramm Packung, also Verpackungsmüll ist auch ein bisschen weniger und es ist einfach geil, was man da bekommen kann.
Ja, und übrigens, ich weiß gar nicht, ob Sie es schon wussten, aber es gibt auch einen Blog, einen Choro-Blog auf der Seite. Wenn man da im Navigationsmenü ganz rechts geht, kann man auf Blog klicken und dort gibt es auch Rezepte. Und das ist wirklich ganz, ganz toll, weil ich gebe es ganz offen zu, ganz oft sehe ich auch Produkte bei Choro, wo ich keine Ahnung habe, was das überhaupt ist und wie man es benutzt. Und da sind einfach wirklich fantastische Rezepte. Cookie-Monster-Kuchen, ja.
What?
Ja, der sieht einfach so lecker aus. Zucchini-Pesto, das ist doch was für dich. Ja. Raw Cocoa Protein-Bars, selber gemacht. Rosenkohl und Süßkartoffeln, veganes Gulasch. Vegane, also ganz viel auch vegane Rezepte, aber nicht nur vegane Sachen. Schoko-Bananen-Bites. Grasgrüne Erbsensuppe. Es gibt so viele, also es gibt 61 Blogseiten und auf jeder sind, glaube ich, über 15 verschiedene Tipps. Also ihr könnt es euch ausrechnen, wie viele Rezepte da sind. Checkt das mal ab. Ist wirklich mein Geheimtipp auf der Koro-Seite, diese leckeren Rezepte, weil, wie gesagt, es sind manchmal auch exotischere Sachen dabei bei den Superfoods und bei den Snacks. Mhm. Und da kann man sich wirklich tolle Tipps holen.
Ja, letzter Tipp von mir. Einmal die Kaffeeseite bei Koro Drogerie ansurfen. Die haben ganz viel unterschiedlichen Kaffee. Ich teste mich da gerade durch. Bin im Moment gelandet bei Biolupinen-Kaffee, 1 Kilogramm. Und 14 oder 15 verschiedene Kaffeesorten haben die da. Also auch das mal eine gute Adresse für euch, wenn ihr Kaffee mögt. So, und jetzt kommt das Beste. 5% auf den kompletten Warenkorb. Bekommt ihr mit dem Gutscheincode oder mit dem Code PORN, P-O-R-N, 5% und dann spart ihr ordentlich bei korodrogerie.de.
Wir haben eine Frage von Julian heute und die lautet, was sind Kulturflüchter?
Fange ich an?
Mach doch.
Sind es Pflanzen?
Nee, ich glaube nicht.
Das war aber...
Ja, ich muss ganz sicher was nachschauen.
Bis dann.
Sage mal nein.
Also, wenn es richtig Quatsch gewesen wäre, käme das wie aus der Pistole geschossen.
Du musst korrigieren, es können Pflanzen sein. Du bist weiterhin dran.
Okay, also es können auch Tiere sein.
Das ist richtig, komplett.
Okay. Dann sind es wahrscheinlich sehr, sehr kleine Tierchen.
Nö.
Okay.
Aber ich habe erwartet, dass zumindest einer von euch erstmal mit einem schlechten Witz anfängt, aber nein, direkt gut geraten.
Stattdessen. Ja, ich habe mir was vorgenommen für dieses Jahr.
Ja. Für dieses Jahr.
Du bist dran, Eddie.
Ja gut, ich hätte jetzt einfach gedacht Amerikaner, aber... Kulturflüchtlinge.
Ja, nicht schlecht, ja.
Das heißt ein solider
Joke. Flüchtling, ne? Also Flüchter.
Flüchter. Ach so. Ist das was anderes als Flüchtling?
Ich nehme es an. Ich weiß aber auch nicht, was ein Kulturflüchtling ist.
Ja, halt, ich hätte halt gedacht, weil man ja sagt, dass die Amerikaner keine richtige Kultur haben. Ist das ein okayer Joke, aber ich komme nochmal rein. Und
ja, ich möchte lösen.
Palim, palim, eine Flasche Ketchup. Nee, eine Flasche Pommes.
Ja. Das ist mein Didi Hallervorden.
Ist super. Hab ich
der zweite Teil klang so ein bisschen wie das Varos Antje, ne? Aber
okay.
Ich liebe ihn.
Also du hast gesagt Tiere und das ist schon mal nicht verkehrt. Also könnte man den Kulturflüchter. Das sind einfach, es handelt es sich dabei um Lebewesen, die nicht in ihrem ursprünglich für sie sozusagen natürlichen Umfeld groß werden.
Oh. Gesundheit.
Kennt ihr das, nee. Wenn ihr merkt, ihr müsst niesen und dann den Satz noch schnell fertig bringen müsst? Bin immer schneller.
Ist aber nicht die Lösung. Nee.
Ah, okay, gut, dann weiß ich nicht.
Das ist nicht die Lösung, aber es war es schon sehr, das hörte sich sehr gut an. Das hätte ich nämlich fast auch so ähnlich gesagt. Sind es Unterwasser-Lebewesen, / Pflanzen?
Nö. Reden wir von Säugetieren?
Auch. Also wir wissen schon, dass es Tiere und Pflanzen sind. Also können es nicht nur Säugetiere sein.
Aber auch ist ja nicht falsch.
Du bist weiter dran.
Kulturflüchter. Mhm. Die Kultur, von der wir da sprechen.
Ja. Kultur.
Da geht es wahrscheinlich nicht um Theater und Musik und Film und Fernsehen, sondern da geht es vermutlich um zwischentierliche Beziehungen. Flora und Fauna.
Nee. Mhm. Hab ich mir gedacht. Nee, kann man so nicht sagen, nee.
Aber das hat doch irgendwas mit Veränderung und Abhauen zu tun. Also es ja. muss ja irgendwie...
Oh, war gar keine Frage, aber trotzdem.
Nee, aber die flüchten ja irgendwo anders hin. Ist das Flüchten örtlich? Ist diese Flucht, ist das eine örtliche Flucht?
Ich frage mich gerade, was für eine andere Flucht es geben könnte von Tieren und Pflanzen. Flucht in eine Metaebene? Flucht zu einer anderen Social-Media-Plattform?
Naja, du kannst ja, du kannst dich ja auch verwandeln, zum Beispiel. Ein Kaulquappenei.
Was keine Flucht wäre, ne?
Okay, es ist keine Flucht. Könntest du, ja, da hast du recht. Beantworte doch einfach nur meine Frage. Ist es?
Eine räumliche Flucht.
Ja. Okay. Das heißt, die Tieren, / Pflanzen sind woanders, weil sie geflohen sind.
Ja.
Sind sie deshalb geflohen, weil ihr ursprünglicher Raum, wo sie vorher gelebt haben, nicht mehr für sie das Überleben sichern können? Also da, wo sie vorher waren, da können sie eigentlich nicht mehr existieren.
Kann man so sagen, ja. Schon sehr nah an der Antwort.
Das heißt, die müssen sich eine neue Lebensgrundlage an einem anderen Ort suchen, damit sie ihr Überleben sichern.
Ja.
Ist diese Änderung der Lebensbedingungen
Putins Schuld?
Hat es etwas mit Wasser zu tun?
Du bist schon wieder bei den Fischen.
Nee, das zum Beispiel, dass es
kann
das,
sein.
Zum Beispiel, dass da nicht genug Regen ist, zum Beispiel wäre jetzt so eine. Oder dass nee, da.
Das wiederum nicht.
Nee, das habe ich nur Eddie erklärt, weil er das nicht verstanden hat. Habe ich gesagt. Es war jetzt keine Frage.
Gut.
Aber ganz haarscharf vorbei. So, wie mache ich denn jetzt weiter? Kommen diese Pflanzen und Lebewesen überall auf der Welt vor? Also in allen Kontinenten? Auf allen Kontinenten?
Bei den Kontinenten würde ich sagen, wahrscheinlich schon, ja.
Und ja. Kann man die essen?
Der Blick von Georg.
Ja, was denn? Kann man nicht essen?
Lösung, ne?
Kann man die essen oder nicht?
Nenn mir irgendein Tier, was du nicht grundsätzlich essen kannst.
Ein Tier, was man nicht essen kann?
Oder eine Pflanze.
Beuteltier?
Ich kann es ein Beuteltier essen.
Okay, also habe ich ein Nein gekriegt.
Also, wir müssen raus.
Nein, du hast ein Ja gekriegt. Also man kann sie grundsätzlich essen. Du kannst alles Mögliche grundsätzlich essen.
Okay.
Das hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ja.
Ist das ein Tier, / Pflanze, was uns Menschen sehr bekannt ist? Also
es sind ja
wir würden es kennen.
Weiß Gattung, ich nicht, das verstehe.
Kann ich dir nicht sagen. Das
ist eine Gattung, ne?
Oder naja, er hat ja gesagt Tiere und Pflanzen. Also es kann ja gar nicht dann spezifisch für eine Gattung sozusagen gelten.
Naja, ist auch nicht für eine Pflanze.
Also die Frage ist, was sind Kulturflüchter?
Okay, verstehe.
Mhm. So, wir müssen rausfinden, vor welcher Kultur sie flüchten. Hm. Also Pflanzen und Tiere, wenn beide flüchten, dann muss ja irgendwas vorfallen. Ich habe die Vermutung.
Es müssen nicht beide sein. Es können beide sein.
Es können beide sein, ja, aber es muss etwas sein, vor dem beide quasi flüchten. Die Frage ist ja, wie flüchtet eine Pflanze? Eine Pflanze flüchtet ja nicht, indem sie ihren Koffer packt und sagt, tschö Leute, ich bin raus, hier ist mir jetzt doof. Sondern eine Pflanze stirbt ja quasi aus. An der Stelle dann, würde ich mal vermuten, und wächst an einer anderen Stelle. Aus irgendeinem Grund oder so.
Ja.
Und wächst dann da einfach nicht mehr, weil es nicht mehr habitabel ist oder wie auch immer. Zum Beispiel, weil es zu heiß ist, zu kalt oder irgend sowas ist oder, ja. Also, die Kultur, vor der die Tiere flüchten, handelt es sich dabei um eine von der Natur hervorgerufene, ja, nicht Habitalität.
Nein.
Oh. das ist interessant. Das bringt uns weiter.
Also ist vom Menschen hervorgerufen. Die Umstände, ne?
Eigentlich ist das schon die Lösung.
Nein, das ist noch nicht die Lösung. Lass ihn bitte eigentlich bis zum schon. Nächsten Nein weiterfragen. Er weiß nur selber nicht, warum er gerade grinst.
Was denn?
Er hat doch gar nichts beigetragen zur Lösung.
Stimmt aber.
Ich habe das Game-Winning-Nein gekriegt.
Ja, aber ich finde ja,
das muss man
schon dann selbst.
Machen wir es so. Sag einfach nochmal den Satz. Was ist die Lösung, Jochen?
Ja, die Kulturflüchter flüchten durch menschenverursachte Umstände, wo sie nicht mehr leben können.
Ja, lass ich gelten. Lebewesen, die den Menschen und die von ihm veränderte Kulturlandschaft meiden, zum Beispiel Felder, Bauwerke oder auch deswegen Wasser, zum Beispiel Staudamm. Ne, wenn irgendwo ein Staudamm gebaut wird, kann es ja auch gut sein, dass alle möglichen Tiere sich sagen, jetzt kann ich hier nicht mehr wohnen, weil da, wo mein Baum war, ist jetzt Wasser. Das ist doof. Und das sind Kulturflüchter und das Gegenteil davon, das kommt auch ziemlich häufig vor, sind Kulturfolger. Sind Lebewesen und Pflanzen, die die Nähe des Menschen suchen, weil sie durch die Landschaftsveränderungen und Bauwerke Vorteile haben. Beispiel alle möglichen Vogelarten, die halt jetzt unter irgendwelchen Dächern ihre Nester bauen können oder Tiere, die im Müll der Menschen halt Nahrung finden und so weiter und so fort oder in den Abwässern Nahrung finden und so weiter und so fort. Kulturflüchter und Kulturfolger.
Eisbären okay, in Kanada. Wir hatten ja mal ein Rätsel zu dem Eisbärgefängnis.
Ja, genau. Die wären tendenziell eher Flüchter, aber es gibt dann wieder welche, die in die Nähe von den Städten kommen, wenn sie sonst nirgends Nahrung finden. Ja.
Ja, Glückwunsch, Jochen. Cool.
Danke, danke.
Ja.
Komm, Eddie. Mach weiter. Mach wieder mit.
Kommen wir zur Patreon-Seite. Patreon.com/podcast ohne Namen, unsere kleine Community, die auch diesen Podcast, viele schon seit Anbeginn der Zeit supporten. Vielen Dank an der Stelle auch mal für die vielen Supporter und Supporterinnen, die uns jetzt hier monatlich mit einem kleinen Obolus, einem kleinen digitalen Applaus sozusagen bei Laune halten und im Gegenzug natürlich den Podcast auch früher kriegen, zum Beispiel am Produktionstag. Heute ist Mittwoch, offizieller Release ist ja Freitag, also ihr bekommt den Podcast auch ein bisschen früher, könnt beim Hour mitmachen, Ask Us Anything, einfach Fragen reinschreiben in den Thread und wir picken uns welche raus, zum Beispiel von Froschmarie, wie wichtig findet ihr den Grad zwischen gemeinsamer Zeit und Zeit für sich selbst in einer Beziehung Ede, was ist normal und gut und ab wann wird's ungesund? Sehr interessante Frage. Ist natürlich auch eine sehr individuelle Frage, schätze ich mal, die komplett abhängt von der Partnerschaft. Da ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel von Jochens Frau weiß ich, dass sie sehr sich freut, wenn Jochen andere Dinge unternimmt.
Ja. Redet ihr, telefoniert ihr jeden Tag 2 Stunden, meinst du?
Nee, aber ja, willst du anfangen, Jochen? Kannst du dazu was sagen?
Ich finde das, ich finde es persönlich sehr wichtig. Ich nehme zum Beispiel jeden Abend im Moment jetzt so 1,5 Stunden Zeit und gucke mir die World Series of Poker bei PokerGo an. Den Livestream, sind glaube ich für so 30, 40 Stunden, freue ich mich mal sehr drauf. Da quatscht mich keiner zu und ich habe meine Ruhe. Ja, ich find's sehr wichtig.
Was findest du wichtig? Es war die
Zeit für sich, Zeit für sich selbst, genau, genau. Und natürlich auch die gemeinsame Zeit ist natürlich auch wichtig. Und was normal ist und was, das muss jeder selber entscheiden. Und wann wird's ungesund? Das merkt man ja, wenn's ungesund, wenn man so auf den Sack geht, wenn man nur zusammen hockt und der eine vielleicht sich nicht traut, seinen Freiraum zu beanspruchen. Keine Ahnung, das muss jeder selber wissen.
George, wie stehst du zu der Frage?
Ich würde sagen, solange beide in der Beziehung sich einig sind, dass sie ungefähr die gleichen Wichtungen gut finden, ist alles gut. Oder? Weil ich meine, es gibt vermutlich Leute, die hängen 99% oder 95% der Zeit aufeinander, also mal wirklich der Freizeit, und finden das toll und haben dabei Spaß. Und es gibt andere, die hängen vielleicht 10% der Zeit aufeinander und verbringen sonst viel Zeit für sich selber. Solange beide mit dem zufrieden sind, gibt es da, glaube ich, kein richtig und falsch, oder?
Ja, das ist die richtige Antwort. Es ist einfach, da gibt es kein Normal und kein Gut. Das muss einfach jede Beziehung für sich selber rausfinden, was beide Partner zufriedenstellt.
Aber ich glaube, das ist richtig kacke, wenn du da sehr unterschiedliche Vorstellungen hast.
Das
kann auch nicht lange halten, oder? Meint ihr, es kann halten?
Also meiner Erfahrung nach ist das auch immer so mit einer der Top-Gründe, warum eine Beziehung auseinandergeht, weil es unterschiedliche Vorstellungen gibt für, ja, solche Sachen, also was auch Nähe angeht, was auch den...
Einer sagt dann, du klammerst zu sehr.
Genau. Du gehst immer mit deinen Freunden weg und du bist nie zu Hause oder umgekehrt, ne? Also das ist halt echt genau das Ding. Ich glaube, damit es langfristig auch gut geht...
Vielleicht gab es im Haushalt gerade die Diskussion. Daher die Frage.
Ja, kann sein. Aber ich glaube, damit es langfristig gut geht, müssen beide, ohne dass es zu sehr auch nach Arbeit ist. Also wenn, weil ich glaube, dass man kann sich natürlich immer, klar ist eine Beziehung auch immer Kompromisse und so, man ist da nie 1:1, aber wenn man das Gefühl hat, die ganze Zeit sich zu verstellen, also wenn du sagst, ach, du hast das Gefühl, du würdest eigentlich heute Abend gerne zocken, aber musst auf der Couch sitzen oder Fußball gucken und weiß aber der Partner oder die Partnerin fuckt das gerade richtig ab, dann kannst du es ja auch nicht richtig genießen. So. Und ich glaube, ja, das Geheimnis ist dann eher so, dass man jemanden findet, der wirklich, wirklich voll in Ordnung damit ist, wie man auch gerne selber leben würde und umgekehrt genauso, weil es natürlich auch blöd, wenn man sagt, ich mach, was ich will, aber wenn der Partner oder die Partnerin dann macht, was sie will, dann finde ich scheiße. Also so funktioniert es auch nicht. Ist halt, ja. Aber da gibt es kein Normal oder ab wann wird es ungesund, das muss man, glaube ich, selber irgendwie als Partnerschaft rausfinden.
Mattes 95, seid ihr abergläubig? Wenn ja, wie äußert sich das? Ich bin abergläubig. Ich klopfe nicht auf Holz. Weil ich... Ich glaube nämlich, das ist schlecht.
Aber der Sage nach ist es doch gut.
Ja, genau. Richtig. Ja. Und immer, wenn ich auf Holz klopfen will, unterbreche ich mich bei der Bewegung und sage, klopf nicht auf Holz. Das ist vielleicht schlecht. Es ist, hört sich
Freitag verrückt. Der 13. ist dein Lieblingstag.
Hört sich verrückt an, aber es ist so. Meine Güte, ich beantworte nur die Frage. Seid ihr aber? Das ist das Einzige, wo ich mich immer wieder erwische.
Das Einzige, wo du abergläubisch bist, ist etwas, wo du das Gegenteil von dem machst, was jemand, der abergläubisch ist, machen würde.
Genau.
Das ist das Einzige.
Das ist wirklich das Einzige. Aber das ist auch wirklich immer das, was ich mir wirklich, immer wenn ich andere Leute sehe, boah, da klopfe ich auf Holz, innerlich sage ich, nein, mach's nicht! Nicht machen.
Aber kommt das irgendwo, hast du mal eine schlechte Erfahrung gemacht? Hat mal jemand auf Holz geklopft und dann ist was Schlimmes passiert? Nee,
ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal, hatte ich so den Gedanken, warum klopfen eigentlich alle auf Holz? So, und dann, warum machst du das?
Alle nicht? Machen das, ne? Um dich rum ständig klopfen.
Ja, oder viele auch. Machen das ja, ne? Ich klopfe mal eben auf Holz, das macht man so. Und da habe ich, irgendwann habe ich einmal damit angefangen, wenn du jetzt auf, völlig spinnerte Idee, wenn du jetzt auf Holz klopfst, hast du bestimmt Pech. Und das hat sich so verfestigt
in meinem Leben. Das ist doch aus den Danger Dominicus Zeiten, wo du so an so Leute anguckst und sagst so, Leute, Achtung, ich klopfe jetzt hier auf dieses Stück Holz, Achtung.
Genau, ich traue mich das. Ich habe keine Ahnung. Er ist bescheuert, aber von daher bin ich in dem Punkt abergläubig.
Wie heißt es? Abergläubisch.
Es wird mit G geschrieben, abergläubisch, nee.
Ich weiß es auch nicht.
Abergläubisch? Abergläubig.
Aber, ich bin es auf jeden Fall nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich kann auch für Georg antworten, er ist es auch nicht.
Nee, nicht, also nicht gar nicht, aber jetzt nicht sehr stark.
Okay, das würde mich jetzt wundern, wenn du da plötzlich so eine irrationale...
Ich klopfe zum Beispiel gelegentlich auf Holz.
Was gibt es denn überhaupt noch für Aberglauben? So, Freitag der 13., schwarze Katze.
Sich mit rechts die Hand geben.
Mit rechts? Du meinst mit links mit Hand geben? Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay, ich habe den Joke nicht gecheckt. Ja. Auf der Leiter hochklettern.
Sich angucken beim Zuprosten.
Lauter verrückte Sachen.
Dass ich da so einen extrem starke Panik hätte, wenn das mal nicht der Fall wäre.
Das Einzige, was bei mir so ein bisschen ist, dass ich glaube an Karma und ich glaube daran, dass ich Sachen jinxen kann. Weil ich glaube, dass ich ein sehr schlechtes Karma-Konto habe und dass wenn ich, also es ist wirklich so, ich merke das vor allen Dingen beim Fußball, in dem Moment, wo ich mich wirklich auf was freue oder schon denke so, okay, geil, Eintracht nächste Saison Champions League, bin ich dran schuld, dass es nicht klappt.
Ja, aber das ist halt auch so ein Anspruch. Also ne, da muss man sich halt nicht wundern, wenn es nicht klappt.
Naja.
Das ist halt so, als würdest du sagen, ich spiele im Lotto und nur weil ich mich darauf gefreut habe, vielleicht was zu gewinnen, habe ich nicht den Jackpot gewonnen.
Nee, das wäre dann so, wenn ich das am Anfang der Saison sagen würde. Ich habe das zuletzt gesagt, als die Eintracht irgendwie 9 Punkte Abstand auf den 5. Platz hatte und vor sich noch 3 Abstiegskandidaten und gesagt habe, okay, let's go, Champions League, zack. Haben sie sogar gegen Schalke, die zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen waren, glaube ich 0-4 oder 0-5 oder so verloren. Also das ist einfach schon irgendwie das Gefühl, also zumindest in meinem Kopf sind es dann schon so Zeichen, wo...
Ich glaube, an Karma zum Beispiel glaube ich gar nicht.
Nee, so. What comes nee. Around goes around doch. Das ist für mich
total logisch. Da gibt es doch viel zu viele richtig schlechte Menschen, denen es lange oder ihr ganzes langes Leben lang gut ging, oder?
Ja.
Also die fiesesten Diktatoren, die in Saus und Braus irgendwie bis zum 75., 80. Lebensjahr leben. Okay, manche von denen werden dann irgendwie noch mit 75 gestürzt und ermordet, aber wo ich sagen muss, verhältnismäßig zu dem, was sie getan haben, ging es denen verdammt lange verdammt gut.
Ja, guter Punkt. Aber das ist natürlich auch dann die absolute Ausnahme, Diktatoren und so. Und da ist dann natürlich auch die Frage...
Fall doch auch.
Aber wenn guck mal zum Beispiel Gaddafi, wie der zu Tode gekommen ist oder Saddam Hussein, das sind natürlich dann schon...
Beziehungsweise erhängt worden.
Ja, das sind natürlich schon auch dann Sachen, auf die freuen die sich auch nicht.
Ja, aber ich meine, erhängt werden bei Saddam Hussein, verglichen mit dem, was er mit seinen politischen Gegnern halt gemacht hat, also da hat es ihn noch also spät und harmlos, also relativ harmlos erwischt.
Ja, vielleicht klappt Karma nicht bei allen oder nur bei Leuten,
die dran glauben. Aber der umgekehrte Fall ist ja noch viel schlimmer. Leute, die überhaupt nichts Böses gemacht haben und für die jeder Scheiß zusammenkommt. Ja, wenn ich mir angucke, dass es Krebsstationen gibt, wo nur Kinder drauf sind.
Guter Punkt.
Dann denke ich mir halt, okay, was haben die gemacht, um das zu verdienen?
Aber ich glaube nicht, dass, ich sage auch nicht, dass mit Karma halt alles erklärbar ist. Ne? Also ich sage nicht, dass alles, was böse ist, durch Karma erklärt wird oder umgekehrt, weil da gebe ich dir natürlich recht. Dafür passiert unschuldigen Menschen natürlich, was weiß ich, ein Flugzeugabsturz, wo eine ganze Familie umkommt, why? So, ne? Aber ja, ich glaube trotzdem eher, ich würde eher sagen, dass wenn man viel Gutes in die Welt reinträgt, dass dann einem auch mehr
gute Dinge passieren.
Widerfährt.
Das glaube ich auch. Das glaube ich grundsätzlich auch. Also, dass es schon eine Korrelation gibt zwischen gutes Tun oder zumindest mal nichts Böses tun. Und dass einem gute Dinge widerfahren, so im Mittel. Es gibt bestimmt immer extreme Abweichungen davon und so. Das glaube ich auch, aber dieses Prinzip Karma, oder so wie wir es heutzutage oft, oder wie es viele, sagen wir mal so, wie es viele begreifen, ist ja eher so, wenn du etwas Böses tust, kommt das irgendwann auf dich zurück. Und das ist ja nicht immer so, oder in den allermeisten Fällen nicht so, ne?
Ja, es ist kompliziert, Georg. Ich stimme dir zu, aber ich glaube auch in dem Fall, wenn du böse Sachen tust, dann macht das auch irgendwas. Es sei dann, ja, böse Sachen ist dann auch wieder Definitionssache. Ich weiß es nicht. Ist es auch.
Aber ich würde gar nicht mal Karma dafür verantwortlich machen, sondern einfach so normales Sozialverhalten von Menschen. Weil wenn du mit Menschen zusammen, mit einem Menschen zusammenlebst oder den in deinem Bekanntenkreis hast, der immer nett zu dir ist, der dir immer hilft und den du um jeden Gefallen bitten kannst, dann bist du halt auch bereit, umgekehrt gerne zu helfen und dem Gefallen zu tun und so weiter.
Ja.
Weil du denkst, der macht das für mich ja auch. Das ist mehr so dann so dieses eine Hand wäscht die andere, klingt so berechnend, aber ne, genau, ja, also ne. Und umgekehrt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu, ne?
Außer bei Videospielen. machen wir noch eins. Welche drei Dinge würdet ihr aus einer brennenden Wohnung bzw. Haus mitnehmen, wenn ihr nur ein paar Sekunden Bedenkzeit hättet? Kinder, Frauen und Tiere ausgenommen, fragt Andreas.
Drei Dinge.
Mhm. Ich würde auf jeden Fall mein Laptop, mein Handy und ich überlege, ist es dann schon die PlayStation 5 oder sind die Safe Games in der Cloud?
Na gut, aber... Scheiß auf den Spielstand, die Konsole kriegst du ja nicht.
Wenn die verbrennt. Du kriegst sie vielleicht nicht.
Aha, okay.
Hast du immer noch keine PlayStation 5, Jochen?
Doch.
Ja, also. Jochen hatte vor mir eine. Nicht mal der letzte.
Ja, Jochen kriegt ja auch immer noch irgendwelche Videospiele zugeschickt, weil auf irgendwelchen Verteilern ist. Da werde ich aber auch mal anrufen bei,
vermutlich sogar
bei den Publishern und denen sagen, sag mal hier, der macht doch gar nichts mehr mit Videospielen. Früher konnte ich die wenigstens noch abfangen, als die dann immer im Postfach hier lagen oder stand dann irgendwie Sony Entertainment, wusste ich genau, da kann ich mir ein Spiel.
Stimmt gar nicht, ich habe immer noch bei Welt der Wunder ein Games-Format. Produziere ich immer noch.
Ernsthaft?
Ja.
Das läuft noch?
Das läuft noch. Seit 8 Jahren.
Willkommen bei Jochens Welt der Telespiele.
Seit 8 Jahren.
Das ist
ein neuer Titel herausgekommen.
Nee, fast seit 10. 2012 habe ich gestartet, es geht ins 10. Jahr.
Das ist Pac-Man. Dieser lustige Klecks kann Geister fressen. Alles, was er dafür braucht, ist eine kleine runde Pille.
Früher spielte man ihn mit diesem Ding hier. Das ist ein Joystick.
Ja, welche drei Gegenstände würdet ihr mitnehmen?
Handy, Portemonnaie.
Ja.
Oh ja, Portemonnaie ist auch gut.
Aber dann bist du ja schon bedient. Handy, Portemonnaie und Brille.
Brille hast du auf.
Zähl ich nicht. Ah,
okay. Brille habe ich auch. Ich würde auch sagen, Handy, Laptop, Portemonnaie. Ja. Boah. Ich habe eine schöne Frage hier. Jetzt hat TV. Ihr helft einem Kumpel beim Umzug. Zwei Dinge müssen noch in den dritten Stock. Ohne dritter Stock ohne Fahrstuhl. Und zwar müsst ihr doch euch für eine Sache entscheiden. Ja. Was wählt ihr?
Gib dir kurz meine Antwort. Am Arsch die Räuber werd ich.
Eine 50 Kilogramm schwere Box, die so groß ist wie ein Fußball, oder 15 Kilogramm, aber so groß wie ein Schrank.
Also nochmal, was?
Also, ich hab's nicht verstanden. Ihr helft beim Kumpel beim Umzug. Zwei Dinge müssen noch in den dritten Stock ohne Fahrstuhl. Und ihr müsst euch für eine Sache entscheiden. Welche Sache nehmt ihr? Entweder eine 50 Kilogramm schwere Box, die so groß ist wie ein Fußball, oder etwas, was 15 Kilogramm schwer ist, aber so groß ist wie ein Schrank. Für mich ist die Antwort klar. Ich nehme den 15 Kilogramm Schrank. Weil es wiegt.
Ja, weil das hast du.
Ja, aber es wiegt im
Haus.
Es wiegt.
Kriegst wenig? Du das um die? Ja, aber du kriegst es nicht um die Ecken. Es knallt dir runter
ist
und so.
Ist viel nerviger, den Schrank zu tragen.
Ja, aber der wiegt nur 15 Kilogramm.
Das Problem
und ist nicht schwer, aber du musst ja trotzdem
gucken, dass
du
dich nicht
anheckst. Leute,
ich krieg eine 50 Kilo Box einfach nicht hoch.
Ja, und vor allen Dingen kannst du ja auch nicht zu zweit tragen, wenn der nur so groß ist wie ein Fußball. Der flitscht dir immer aus den Händen. Von daher.
Aber die Frage ist sowieso, also ich meine,
die ist gut.
Jetzt der TV, nee. Weil ich helfe doch nicht beim Umzug. Wie alt bin ich? 20 oder was? Seid ihr bescheuert oder was? Das ist ein Studentenjob. Das könnt ihr machen mit euren mickrigen Drecksgehältern und dem scheiß BAföG. Könnt ihr eure Kumpels fragen, die mit einer Pizza bestechen, ob die an einem Samstag am Bundesligaspieltag vorbeikommen, ein Bier petzen und den ganzen Tag in ihren abgewanzten Turnschuhen da irgendwie eure verstaubte Scheiße hochtragen. Aber mit 43 helfe ich doch niemandem mehr beim Umzug. Kauf dir, spar dein Geld, du weißt es, und mach dir ein Umzugsunternehmen. Oder weiß ich nicht, mach selber, aber ich komme doch nicht mehr am Wochenende vorbei und helfe
und niemandem. Und vorsichtig. Vorsicht würde ich walten lassen, wenn einer sagt, nichts gegen, also Frauen, die Frauen organisieren.
Nein, bitte Jochen,
die
bitte.
Frauen.
Wir sind natürlich den Podcast gekommen ohne.
Das war doch so gut.
Das
war so eine schöne Folge.
Da stimmt es wirklich. Die Frauen organisieren ihren Umzug wirklich am miesesten. Sie packen nie was in die Box ein.
Das stimmt nicht.
Wir haben so alles in Boxen drin.
Ich wusste nicht, dass die Waschmaschine abgeschlossen werden muss vom Wasserhahn. Nee.
Die haben Typen haben 9 Umzugskartons, von denen 4 zerfleddert und 1 irgendwie ein alter Telefunken-Fernseherkarton ist, der überhaupt nicht für den Umzug geeignet ist. Der Rest wird alles lose getragen, weil geht ja schon so.
Ja.
Dafür haben sie weniger Pflanzen. Frauen ist alles in Kartons, außer den Pflanzen, die nicht in Kartons
sind. Pass auf mit der Begonie!
Nee. Bei Frauen ist meine Erfahrung super organisiert, alles ist in Kartons beschriftet. Und wenn, sogar beim Umzugsunternehmen stehen die da, wissen genau, welcher Karton wo was ist, und beim Auspacken, Schatz, wo ist denn die Kiste mit der Zahnbürste? Und dann wissen ja die dritte Kiste unten rechts, so, die wissen es genau. Männer, ich habe so vielen Kollegen und Männern und Freunden geholfen beim Umzug, es war jedes Mal die absolute Katastrophe. Das Schlimmste war Simon Kretschmer, Alter. Da habe ich seinen Fernseher von der Wand geschoben, das hat original ein Geräusch gemacht, wie wenn du Klettverschluss so abziehst, weil der vor Vergilbung und Staub an der Wand festgeklebt ist. Und dann ziehst du das weg, so ein paar Krabbelviecher suchen das weiter und verstecken sich, während du diesen Ekelfernseher, der hat nicht mal abgeschlossen, der hat nicht abgeschlossen. Ich musste den scheiß Kabelsalat sogar noch selber machen. Ich so, Simon, was ist los, Alter? Du wusstest doch, dass wir kommen. Kannst du nicht mal den scheiß Fernseher schon abstöpseln? Ja, aber ich habe doch eben noch geguckt beim Kartonpacken. So, ganz ehrlich, nee, das kann ich nun wirklich überhaupt nicht bestätigen.
Es sollte vor allen Dingen so ein Fragebogen vorher ausgefüllt werden, den ich demjenigen schicke, der umziehen möchte. Wie viel Geräte stehen noch im Keller? Was steht im Keller? Sind die Geräte in der Küche noch am Wasser angeschlossen oder nicht? Sowas alles. Muss alles vorher beantwortet werden.
Ich muss aber sagen, es könnte einen stark verfälschenden Faktor geben. Na? Nämlich wie du schon erwähnt hast, dass man ab einem gewissen Alter eher dazu neigt, ein Umzugsunternehmen zu beauftragen und dass man üblicherweise im jungen Alter, zumindest in meinem Fall, definitiv mehr männliche Freunde als weibliche hatte. Das heißt, die meisten Umzüge, die ich gemacht habe, waren so im Alter von 18 bis Mitte 20, wo der größte Teil des Freundeskreises männlich ist und scheiße organisiert.
Ja.
Und wenn du einen größeren Hausrat hast, wenn du jetzt mit, keine Ahnung, was mit Familie umziehst oder so, ist ja dein Interesse, das Ganze vernünftig zu verpacken und zu beschriften, viel größer, weil du sowieso erstmal mehr als zwei Räume hast. Weil was nützt dir, in dein Einzimmer-Wohnklo draufzuschreiben, Küche, Bad oder sonst irgendwie was, wenn du sowieso nahezu nichts hast.
Der Hausstand ist natürlich ein ganz anderer, hast du vollkommen recht. Ja. Weil ich überlege, der ein Grund, warum ich hier nicht mehr ausziehe aus dieser Wohnung, ist, weil ich zu viel Shit habe. Weil ich jetzt schon, wenn ich dran denke, ich muss hier irgendwann ausziehen, allein der Keller, was ich da, das ist für mich, ist der Keller einfach, wir haben hier so eine Altbauwohnung mit unten so einem richtig schön hässlichen Altbaukeller mit so einer verdaddelten Holztür. Ganz ehrlich, ich lasse die manchmal auf, weil ich hoffe, dass jemand klaut.
Ich war schon
ich hoffe, drin, dass ich jemand kommt und den Keller leer räumt.
Wie viel Quadratmeter hat der ungefähr, der Keller?
Wie viel sind das?
Sechs.
Also ein kleiner Keller, vollgestellt mit Kram, den kein Mensch mehr will, alte Schlittschuhe oder Rollerblades, natürlich unzählige Kartons, Klamotten, irgendwelche alten Babyklamotten. Wenn du einen Teil da hochhebst, ist wahrscheinlich irgendeine Mottensiedlung da drunter. Mir graut es jetzt schon, wenn ich irgendwann ausziehe. Ich habe so viel Scheiß, das wird der absolute Albtraum. Selbst für ein Umzugsunternehmen. Ich hätte sogar, wenn ich ein Umzugsunternehmen beschäftigen würde, hätte ich ein schlechtes Gewissen dem Umzugsunternehmen gegenüber.
Wisst ihr, was ich mal festgestellt habe? Ich habe jetzt letztens mal zufällig nur bei eBay mal geguckt. Okay, ich habe hier so eine komische Elektrobox für HDMI, keine Ahnung, Schnickschnack mit SDI-Eingang, irgendwas mit USB 3.0, was ich früher mal, das ist 10 Jahre alt, bei eBay geguckt. Was ist das eigentlich noch wert? Nah am Neupreis, weil es die Dinger nicht mehr gibt und die alle Lieferschwierigkeiten haben.
Ja,
und jetzt durchforste ich meine ganzen Sachen, mache Fotos davon und verkaufe alles bei eBay. Grafikkarten, eine alte GeForce, 200 Euro, eine 1060er. Jochen, hallo?
Dass irgendjemand irgendwas bei eBay gelistet hat für irgendeinen Minimumpreis, heißt ja nicht,
dass mitgeboten drauf.
Mitgeboten. Für so viel verkauft worden.
Mitgeboten drauf, ohne Quatsch.
Okay. Ja, aber selbst wenn, also das ist ja auch schon wieder mega die Arbeit, wenn ich überlege, ich müsste jetzt vor allem meine Elektrogeräte nochmal fotografieren und bei eBay reinstellen. Ganz ehrlich, für mich ist der Plan, wenn ich hier ausziehe, lege ich ein Feuer.
Sehr gut.
Ich zünd alles an. Außer mein Laptop, mein Handy und mein Portemonnaie.
Schönes So, gibt's
noch was zum FC-Lobbericht zu sagen?
Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin in den letzten Wochen nicht dazu gekommen, dazu zu schauen, weil an den Wochenenden, gerade in den Sonntagen, meistens froh war, wenn ich überhaupt irgendwie mal pennen konnte. Und das war dann oft die Mittagszeit, wo die Spiele waren.
Und ich habe nur mitgekriegt, die hatten irgendwie einen Kamerafail. Irgendwas ist da technisch kaputt gegangen bei denen oder so. Deshalb konnten die irgendwie nicht live übertragen.
Ja, sowas kann immer mal passieren. Es gab auch, glaube ich, zwischendurch, habe ich aber, glaube ich, auch damals noch gesagt, da gab es auch mal den Fall, dass ein anderer Verein gesagt hat, ihr dürft bei uns nicht streamen und so. Also so Kleinigkeiten können natürlich immer mal sein.
Ja, okay. Dann schieben wir das Thema auch noch mal weiter, bis wir da wieder auf aktuellem Stand sind. Und was ist eigentlich heute für ein Tag? Mittwoch, habe ich ja schon gesagt. Heute ist May the Force be with you. Heute ist Star Wars Tag.
Am Sonntag ist übrigens Muttertag. Nicht am 1. Mai, wie ich festgestellt habe. Nachdem ich mit meiner Tochter schon alles gemalt habe, Blumen gekauft habe, ein Frühstück gezaubert habe und ich dann festgestellt habe am Sonntag, erst in einer Woche ist Muttertag.
Aber deine Frau ist doch gar nicht deine Mutter.
Ja, aber die Mutter von meiner Tochter.
Ja, aber muss ich jetzt der Mutter von meinen Kindern was schenken oder meiner Mutter?
Auch. Also, das war ja eigentlich ein Geschenk von der Tochter für meine Mutter, das, für
das meine macht Frau, keinen was Sinn. Ich also entweder ich schenke meiner Frau was oder meiner Mutter. Wenn ich meiner Mutter was schenke, müssten meine Kinder ihrer Mutter was schenken.
Tun sie auch, oder nicht? Also,
ja, aber dann bin ich doch fein raus. Ist ja nicht meine Mutter. Das ist ja nur eine Mutter.
Ja, aber ich habe meiner Tochter geholfen, ihrer Mutter was zu schenken.
Okay, das ist was anderes. Aber weil, wenn ich meiner Frau was schenke, dann könnte ich einfach random irgendeiner Mutter was schenken.
Du kannst auch irgendeiner Mutter was schenken, die freuen sich, natürlich. Okay, Leute. Wir sehen uns
nach.
Ich nächste Woche wieder.
Jetzt. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.